Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Wir machen heute wieder eine ganz spannende Länderfolge. Ein Land, das auch schon mal unter der Lupe war, aber ich bin immer wieder offen für neue Perspektiven und Sichtweisen. Deswegen habe ich mir heute die tolle Jasmin in den Podcast eingeladen. Jasmin lebt seit vielen Jahren in Frankreich und kann uns ganz, ganz viel dazu erzählen. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr, vor allem, weil du mir auch schon so lange folgst.
Ja, du bist nämlich auch schon bekannt. Du hast einen tollen YouTube-Kanal, Une vie Frau Monde, ne? Und auf Insta bist du auch. Ich werde das alles in die Shownotes dann auch packen. Aber ich finde, man kennt dich. Wenn man was nach Frankreich sucht, Frankreich-Infos, dann kommt man an dir nicht vorbei. Also insbesondere auf YouTube nicht, ja. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und was dich nach Frankreich verschlagen hat.
Ja, genau. Also ich bin jetzt in meinem 9. Jahr in Frankreich. Also im August sind es 9 Jahre. Und ich bin eigentlich mal ursprünglich, habe ich Erasmus gemacht in der Bretagne vor vielen Jahren. Und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich danach beschlossen habe, meinen Master in Deutschland und Frankreich zu machen, also einen deutsch-französischen Master. Und dann bin ich einfach, wie ich immer so schön sage, hier hängen geblieben. Also ich sage meistens nicht so richtig, dass ich ausgewandert bin, weil ich habe nicht eines Tages beschlossen, so ich packe jetzt meine Sachen und gehe nach Frankreich, sondern ich bin halt mal fürs Studium rüber und es hat mir gefallen und irgendwie bin ich dann einfach nicht mehr zurück. Beziehungsweise am Anfang habe ich noch ein bisschen damit gehadert oder war nicht sicher, ob ich in Deutschland oder Frankreich anfangen soll zu arbeiten. Aber irgendwann habe ich dann einfach auch keinen Grund mehr gesehen, nach Deutschland zurückzugehen. Ich sag's mal so. Und genau, was mache ich so? Genau, ich habe meinen deutsch-französischen YouTube-Kanal schon seit vielen Jahren. Und das Deutsch-Französische ist allgemein meine Leidenschaft. Und ansonsten unterrichte ich Deutsch an verschiedenen Hochschulen in der Region Île-de-France, also Paris und Umland. Und ich bin auch Content-Writerin seit vielen Jahren, also Texterin, und schreibe Blogartikel hauptsächlich im Marketingbereich. Genau, also ich mache ganz viele verschiedene Sachen und genau, mir wird nicht langweilig. Und ansonsten habe ich hier meine kleine Familie, meinen Freund und mein Kind, das jetzt gerade 14 Monate alt ist.
Genau. Ach, eine spannende Zeit auch, ne? Finde ich, weil gerade kommt man dann dieses Kleinkindalter und dann kommt vielleicht manchmal auch so der eigene Wille durch oder mehr Charakter.
Oh ja.
Schlaf könnte langsam stabiler werden, trotzdem gibt es immer so Vorzeichen. Ja, okay, da können wir gleich drüber sprechen, auf jeden Fall. Mich hätte es nochmal interessiert, auch gerade wegen deinem Werdegang, den finde ich so spannend. Du hast gesagt, du warst erst in der Bretagne, bist dann aber auch nach Paris und Lyon warst du auch schon, ne? Was hat dich denn dann auch eher nach Paris gezogen? War das dann tatsächlich auch wegen dann nochmal Studium oder Master oder?
Also es war so, also Erasmus habe ich in Brest gemacht in der Bretagne, bin dann aber nochmal nach Deutschland zurück. Habe mich dann auf einen deutsch-französischen Master beworben. Da war ich dann in Lyon, das zweite Jahr. Und danach wollte ich eigentlich gerne in Lyon bleiben, aber ich habe dort einfach keine Arbeit gefunden. Also es gab einfach nicht wirklich viele Stellenangebote in dem Bereich, der mich interessiert hat. Und nach Paris bin ich dann ursprünglich für ein Praktikum. Also ich war eigentlich quasi schon fertig mit dem Studium und wollte dann aber nochmal ein Praktikum machen, in dem Fall bei einem Musiklabel. Und die hatten gemeint, dass sie mich dann eventuell weiter beschäftigen. Das ist dann alles nicht so gekommen, aber genau, so bin ich in Paris gelandet und seitdem bin ich eigentlich auch dort. Ich war zwischendrin noch mal ein Jahr in Lyon, in der Covid-Zeit für ein Jahr, aber dann doch irgendwie Paris vermisst, weil ich da mich dann doch schon so zu Hause gefühlt habe und bin dann auch wieder zurück nach einem Jahr. Genau, aber ursprünglich bin ich eben als Praktikantin nach Paris gekommen und dann habe ich auch meinen ersten Job hier gemacht und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Genau.
Ja, Respekt. Hast du zu Paris Eher so eine Hassliebe oder überwiegt die Liebe? Weil es ist ja auch bestimmt, jede Großstadt hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Ich kann da immer nur von Berlin sprechen. Paris war ich natürlich auch schon, aber ich kann überhaupt nicht mitreden, wie das Leben in Paris so ist. Daily Life mit den ganzen Menschen und wenn man in der Metro ist und man muss von A nach B. Und wie empfindest du so deinen Alltag eigentlich? Also.
Ja, ist schwer zu sagen. Es ist schon Hassliebe. Also es gibt Dinge, die mich wahnsinnig nerven im Alltag. Aber ich sage mal, die Dinge, die ich an Paris liebe, die liebe ich so sehr, dass ich das Gefühl habe, dass ich sie woanders so nicht finden könnte. Zumindest nicht in Frankreich und nicht in Deutschland. Wer weiß, es gibt ja noch andere Länder. Aber wir waren noch nicht überall. Genau, deshalb, ich bin so ein bisschen immer im Zwiespalt, weil ich mir denke, okay, anderswo wäre das Leben sicherlich leichter, vor allem günstiger. Und vielleicht weniger stressig. Andererseits mag ich auch dieses Großstädtische und dieses alles in der Nähe haben. Und ich weiß nicht, ich gehe aus dem Haus und ich habe einen Café nebenan. Ich habe einen Supermarkt in meiner Straße. Ich habe beruflich alle Möglichkeiten. Was ich sehr liebe, ist, dass ja alle mal irgendwann in Paris vorbeikommen. Ne? Das heißt, auch teilweise Leute, die mir seit Jahren auf YouTube folgen, denen bin ich dann schon mal in Paris begegnet oder habe
Wirklich?
meinen
Ach,
Kaffee
cool.
getrunken. Ja.
Ah, schön.
Und für Networking ist es einfach super und das ist natürlich auch sehr international. Und also ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf. Ich bin wirklich in der Pampa aufgewachsen und ich hatte eigentlich meine ganze Jugend über nur einen Wunsch, nämlich in der Stadt leben. Und Paris ist für mich so die Stadt quasi. Und
Ja, kann ich verstehen.
ja, deshalb also die Vorstellung, jetzt wieder aufs Land zu ziehen, das geht gar nicht. Andere Städte, ja, ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber ja, man ist ja dann auch nicht immer ganz frei, ne? Dann, also ich meine, ich bin noch in der Beziehung, mein Partner hat auch berufliche Einschränkungen und so weiter. Und man kann nicht immer so mal eben alle Zelte abbrechen. Aber es ist manchmal eine Diskussion, dass wir vielleicht nicht für immer in Paris bleiben. Ja, vor allem eben das Finanzielle ist natürlich eine große
Verstehe ich.
Herausforderung. Ne?
Ja.
Ja.
Aber fühlst du dich trotzdem auch sicher in Paris? Also, weil es ist ja auch eine große Stadt und klar, also klar, wer in der Großstadt lebt, ich finde, der ist da gar nicht, der denkt da nicht so viel drüber nach. Ich finde, man macht einfach sein Ding und man kennt seine Ecken. Aber so aus der Touristenbrille ist man ja immer eher bemüht, in den guten Arrondissements zu sein und dass man halt schlechte meidet. Aber bist du wahrscheinlich, da denkst du gar nicht mehr drüber nach, ne? Du weißt einfach, wo man hin kann und.
Also ich lebe nicht im besten Arrondissement
Ah.
und es gibt gewisse Dinge, die mich stören. Also es ist nicht so, dass ich vor irgendwas Angst hätte. Meistens ist es eher so, dass ein bisschen der Dreck mich stört, dass es nicht so sauber ist. Also ich finde, so, ich sag mal so, ich habe einfach mir gewisse Verhaltensregeln angewöhnt im Laufe der Jahre. Also ich weiß zum Beispiel, okay, ich laufe nicht mit meinem Handy in der Hand direkt am Metroeingang rum oder sowas in der Art, ne? Ich passe auf, dass ich meine Handtasche nicht so offen trage oder sowas. Und ich finde, wenn man diese Sachen berücksichtigt, dann genau, dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber ich merke schon, wenn ich dann mal in einer anderen Stadt bin, dass ich mir da weniger Sorgen mache, dass ich entspannter bin.
Wirklich?
ja, also gerade was Taschendiebstahl betrifft, ist Paris wirklich heftig. Und also ich kenne so viele Leute, denen schon ihr Handy geklaut wurde, der Geldbeutel und so weiter. Und mir ist es noch nie passiert. Es wurde versucht, aber es ist noch nie passiert. Und ja, deshalb da, das finde ich ein bisschen unentspannt in Paris, dass man immer so dieses Gefühl hat, das Handy könnte jeden Moment weg sein. Ansonsten fühle ich mich eigentlich sicher in Paris, dadurch, dass es, dass hier immer was los ist. Also auch wenn man um 3 Uhr nachts nach Hause läuft, sind noch Leute auf der Straße. Das heißt, man ist in der Regel nie alleine. Und auch als ich noch alleine gelebt habe und Single war, und bin ich oft abends spät nach Hause gelaufen und ich hatte nie Angst, weil da waren immer noch Leute. Und ich habe viel mehr Angst, wenn ich irgendwie, ich hätte mehr Angst, wenn ich in einem Vorort leben würde, wo einfach dann nachts niemand mehr auf der Straße ist.
Kann ich
Aber
verstehen.
ich bin nicht so, ich habe nicht so, ich bin nicht so ängstlich, was so Dinge betrifft. Ja, ist vielleicht auch naiv,
Vielleicht
aber
auch gut, oder? Dass man
ja.
da nicht alles zerdenkt. Okay.
Ja, oder beziehungsweise ich denke mir auch, okay, ich könnte jetzt Angst haben vielleicht, aber irgendwie, ich sehe es auch nicht ein, dass, wie soll ich sagen, die Angst darüber entscheidet, wo ich hingehe oder wo ich nicht hingehe. Weißt du, ich meine
Ja,
so? Ich möchte nicht,
total.
dass, weiß ich nicht, ich möchte nicht, dass ich aus Angst vor einem Übergriff in dieses oder jenes Viertel nicht gehe, weil ich mir denke, ich habe das Recht, dahin zu gehen. So, das ist
Ja.
öffentlicher Raum, ich darf da sein, ich darf da sein um die Uhrzeit, die ich will, ich darf da mich anziehen, wie ich will und genau, das ist vielleicht auch so ein bisschen Protest, aber das ist
Finde ich
meine Art.
nachvollziehbar. Okay, du
Genau.
hast ja auch gesagt, du hast ein Kind von 14 Monaten. Ja, wie war denn so deine Zeit auch in der Schwangerschaft, jetzt in Frankreich allgemein, aber auch wenn wir auf Paris gucken, wie fühlt sich's an? Man hat den Test in der Hand und was macht man dann? Geht man dann gleich zum Arzt oder wie wird man denn betreut?
Gleich zum Arzt gehen ist tatsächlich nicht sinnvoll. Ich glaube,
Aha.
das machen in Deutschland viele Leute,
Ja.
aber am Anfang sieht man da ja gar nicht viel. Und dann weiß man ja auch noch gar nicht, ob da das Herz wirklich schlägt und so weiter. Also ich hatte mich einfach, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich mich informiert, wann es denn sinnvoll ist, zum Arzt zu gehen. Und dann habe ich gelesen, dass am besten man wartet irgendwie so 8 Wochen oder, nee, warte nicht 8 Wochen, bis zur 8. Woche. Schon wieder vergessen, wie das alles ist. Und dass es sich vor, weil dann ist sicher, dass das Herz schlägt, wenn es schlägt.
Ja, das
Und
stimmt tatsächlich, ja.
genau, und ich glaube, ich hätte nicht damit mit der Unsicherheit leben können, dass irgendwer sagt, ah, ich weiß noch nicht, vielleicht, ja. Also ich wollte lieber Gewissheit, ganz oder gar
Ja.
nicht. Deshalb habe ich tatsächlich bis zur 8. Woche gewartet, bis zum ersten Ultraschall. Und theoretisch warten viele auch in Frankreich komplett die 3 Monate, die ersten 3 Monate und machen dann den ersten Ultraschall.
Wirklich?
Genau,
Okay.
ja.
Ja. Aber werden die Termine auch von der Krankenkasse übernommen? Also kann man.
Genau, also man hat diese drei, ich glaube drei großen, die werden komplett bezahlt.
Ja, auch.
Dieser erste Termin, das nennt man, glaube ich, Echographie de Datation. Also das dient eigentlich dazu, festzustellen, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Also so wird das hier gesagt. Die muss man, glaube ich, bezahlen. Aber das war jetzt nicht so viel. Das waren, glaube ich, 30 € oder so. Aber die anderen Ultraschalle, die werden komplett erstattet. Ja, also man muss in Frankreich sehr wenig zahlen in der Schwangerschaft. Und man muss auch nicht so Medikamente zahlen in der Zeit oder so. Man muss nichts zuzahlen. Also das ist ziemlich cool,
Ja,
tatsächlich.
das klingt auch
Genau.
gut.
Und wenn man dann Bedarf hat, also ich musste einen Ultraschall mehr machen, weil ich irgendwie so irgendein Blutmarker hatte, der irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Risiko für irgendwas erhöht, was weiß ich. Ich musste einen zusätzlichen Ultraschall machen und der wurde auch dann übernommen. Also das war jetzt auch kein Problem. Also wenn man irgendwie eine Risikoschwangerschaft hat oder so, dann muss man da jetzt nicht dann irgendwie in die eigene Tasche greifen und auch so diese ganzen genetischen Tests für die Trisomien und so weiter muss man auch nicht bezahlen,
Sehr
wenn man
gut.
das machen möchte. Genau, ja.
Und geht man auch zu einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin oder ist es über Hausarzt, abgewickelt?
Also man geht entweder zum Gynäkologen oder zur Hebamme, weil die
Hm.
Hebammen hier, die sind fast wie Gynäkologinnen, das sind ja meistens Frauen, gibt natürlich auch Männer. Und die können auch Ultraschall machen. Also ich war tatsächlich kein einziges Mal bei einem Gynäkologen in der Schwangerschaft. Ich war die ganze Zeit bei einer Hebamme. Aber es ist, glaube ich, nicht so wie in Deutschland, dass diese Hebamme dann auch die Geburt macht oder so. Das ist wirklich, die haben eine Praxis, da gehst du hin und genau, aber die haben dann nichts mit der Geburt an sich zu tun.
Das
Ja.
heißt, sie sind mega gut ausgebildet, wenn ich das raushöre.
Ja,
Ja,
die haben
toll.
alle studiert und das ist ein sehr schwieriges Studium. Die machen, glaube ich, auch das erste Jahr Medizinstudium mit den Medizinstudenten, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Auf jeden Fall, ja, die sind sehr qualifiziert und die sind eigentlich wie, also ich gehe auch so, ich gehe hier eigentlich nie zum Gynäkologen, tatsächlich, ich gehe immer zur Hebamme, auch so, wenn man nicht schwanger ist. Die machen auch alles, was mit Verhütung zu tun hat, Spirale und so weiter.
Auch
Genau,
stark.
Abstriche, ja.
Wow, okay.
Genau.
Yes.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man alle Untersuchungen im Krankenhaus direkt macht. Kann man auch machen. Also das heißt, dass man quasi in das Krankenhaus, in dem man gebären möchte, dass man da auch für alle Ultraschalle von Anfang an hingeht. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil Krankenhäuser sind groß und anonym und chaotisch. Und ja, also ich hatte ein paar, die musste ich im Krankenhaus dann machen. Ich glaube, den allerletzten Ultraschall machten im Krankenhaus. Aber davor würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Danke auf jeden Fall für den tollen Einblick. Es klingt auf jeden Fall auch wie ein sehr gut gedachtes System, wo man eine tolle Rundumbetreuung hat. Hast du dich denn als Schwangere auch in der Öffentlichkeit gut gefühlt? Ich kann nur sagen, wie es in Deutschland für mich ist oder immer war in allen Schwangerschaften. Es gibt immer jemanden, der den Bauch kommentiert. Meist, ich sage nicht alle sind so, aber es ist jetzt auch nicht immer selbstverständlich, dass man so als Schwangere verehrt wird oder gut behandelt wird, dass da dir jemand Platz macht irgendwo, das habe ich jetzt auch nicht so oft erlebt, kann aber auch so ein Berlin-Ding sein. Also ich finde, also man wird jetzt nicht irgendwie besonders toll behandelt, nur wenn man schwanger ist in Deutschland, war jetzt so mein meine Sicht und, wie gesagt, übergriffiges Verhalten manchmal von Leuten, die dann fragen, na, ist es bald zu weit oder wollen Bauch anfassen und so. Das finde ich manchmal so extrem.
Ist dir das wirklich passiert, dass Leute deinen Bauch angefasst haben? Ist
Sie
das
wollten
wirklich,
das
also
tun, sie wollten das tun
echt
und es gab
krass.
sehr viele Kommentare zu der Größe meines Bauches, was man ja einfach auch nicht braucht, den Kommentar, weil jeder Bauch ist anders und
Nee. Ja.
Folgeschwangerschaft ist er einfach oft schneller auch größer als bei der ersten und ich kann damit schon leben, aber ich kenne sehr viele Frauen, die das sehr belastet, die ganze Zeit bewertet zu werden. Also die ständigen Bewertungen als Schwangere haben mich immer oft genervt, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Aber sind das dann fremde Leute auf der Straße so? Oder die
Ja.
Frau beim
Also
Bäcker
sowohl
oder
leider Freunde als auch fremde Leute, ja.
Ja, also von Freunden und Kollegen habe ich das auch ein bisschen erlebt, aber da finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch. Also Bauch anfassen hat tatsächlich nie jemand gemacht bei mir, hat auch nie jemand gefragt. Ein paar Leuten habe ich es dann selber angeboten, sozusagen, aber ich
Ja.
habe es nie, also es hat nie jemand danach gefragt und auch niemand gemacht. Und hätte das jemand gewagt, hätte er wahrscheinlich seine Hand verloren. Deshalb, also vor allem fremde Leute.
Ja, definitiv.
Bauch kommentieren, ja, so ein bisschen, aber das waren tatsächlich lustigerweise eher deutsche Kolleginnen, ja, deutsche Lehrerinnen und Kolleginnen,
Ach was,
die
siehst
oft
du?
so gesagt haben, ach, man sieht ja noch gar nichts, ach, man denkt ja gar nicht, dass. Also am Ende war ich sehr, hatte ich einen riesigen Bauch, aber es hat lang gedauert, bis er da war.
Ja.
Aber das ist ja auch oft in der ersten Schwangerschaft so und ich bin auch sehr groß und genau. Das fand ich dann irgendwie auch immer so ein bisschen blöd. Oder dann hieß es immer, oh, du hast ja so ein Glück, du hast so einen kleinen Bauch. Ich hatte ja so einen riesigen Bauch. Ja, ne, also wenn Leute dann immer so mit ihren, ich weiß nicht, dir sagen wollen, dass deine Schwangerschaft leichter ist als ihre. Also. Ansonsten, man wird hier tatsächlich ganz gut behandelt als Schwangere. Also insofern, dass zum Beispiel im Supermarkt man vorgelassen wird und es gibt hier Extrakassen für Schwangere.
Oh, es war nett.
Also genau, ja, also es gibt hier immer Kassen, da ist dann so ein Symbol. Also das ist entweder für behinderte Menschen oder schwangere Menschen. Also das sind dann beide Symbole. Und auch mit Baby wird man oft vorgelassen. Also mit Neugeborenem und so wurde ich im Supermarkt auch immer vorgelassen. Und das finde ich schon sehr nett.
Ja,
Und
total.
genau, also das ist selbstverständlich, dass man vorgelassen wird. Und wenn, ich meine, manchmal sind Leute einfach in ihrer eigenen Welt und kriegen es gerade nicht so mit, dass da jemand schwanger ist, dann, ich habe einfach immer gefragt und ich wurde immer selbstverständlich vorgelassen. In der Metro, das Problem war, dass ich im Winter schwanger war und man das dann einfach nicht so gut gesehen hat, dass ich schwanger bin, weil ich halt immer dicke Klamotten anhatte und so. Da habe ich einfach tatsächlich immer gefragt und es hat immer jeder bereitwillig Platz gemacht. Und wenn die Leute es gesehen haben, haben sie auch Platz gemacht. Also nee, da fand ich die Franzosen sehr, sehr zuvorkommend.
Ja,
Ja.
klingt gut.
Was ich sagen würde, ist aber, dass ich glaube, man in Deutschland schneller krank geschrieben wird und so Sachen. Also ich habe das Gefühl, dass französische Frauen länger noch viel geben bei der Arbeit als in Deutschland. Ja, also das ist nur so mein Eindruck, aber also es gibt's hier nicht so, dass man, weiß ich nicht, monatelang krank geschrieben wird oder so. Und man verliert ja auch immer ein bisschen Gehalt, wenn man krank ist tatsächlich. Und also allgemein, nicht nur wenn man schwanger ist.
Ja.
Das heißt, ja, es ist nicht so, dass man irgendwie sofort arbeitsunfähig erklärt wird, wenn man schwanger ist oder so. Ja.
Verstehe.
Was ich in Deutschland häufiger gehört habe. Ja.
Ja, du bist ja durch die gesetzlichen Regulatorien in Deutschland, muss man ja sagen, gut abgesichert. Du hast irgendwann diesen Mutterschutz und hab ich jetzt als Selbstständige auch überhaupt nicht. Aber wer jetzt ein Arbeitnehmer wäre, der kann natürlich rechtzeitig auch in diese Ruhephase gehen, beziehungsweise ich habe es immer so gekannt aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, wer Lehrerin ist oder wer Erzieherin ist, kaum war die Person schwanger, Berufsverbot oder wie nennt man das, dann sind sie alle befreit, einfach wegen Ansteckungsgefahr oder Unfallkeiten.
Ja,
Also das ist
genau,
natürlich
ja.
schon, ja, die sind dann schnell weg und dann können sie vielleicht ihre Schwangerschaft nochmal anders genießen als jemand, der Deadlines hat oder der noch bis zum Ende das Geld einfach verdienen muss, weil das Geld braucht man ja, ne? Das ist ja.
Ja, also tatsächlich, was ein großer Unterschied ist noch, ist, dass man als Selbstständige in Frankreich, und ich bin selbstständig, trotzdem auch Mutterschutz hat und auch, also ich habe Geld bekommen. Also ich hatte quasi Mutterschutz 6 Wochen vor der Geburt oder 8 Wochen vor der Geburt
Ich glaube, 6 Wochen.
und dann 3 Monate nach der Geburt. Genau, was in Frankreich Standard ist. Also wir haben alle nur 3 Monate quasi nach
Wirklich?
der Geburt.
Okay, hast du gar einen
Ja.
speziellen Tarif? Weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ganz witzig, ich habe es nicht gewusst. Ich zahle ganz normal meine Krankenkassenbeiträge und ich habe dann jetzt mal bei der Krankenkasse gefragt, habe ich eigentlich Mutterschutz? Und dann meinten die, nee, weil ich habe diesen speziellen Tarif nicht dafür. Und ich
Ah.
wusste nicht, dass es da einen Tarif gibt, den ich nochmal auswählen müsste. Und dann habe ich jetzt aber gesagt, dann verzichte ich jetzt halt drauf und arbeite bis zum Ende, weil ich kann es mir eh nicht leisten, nicht zu arbeiten. Aber ja, war ich jetzt so ein bisschen, da ich dachte, da zahlt man ja schon auch einen ordentlichen Beitrag pro Monat als
Ja.
Selbstständiger und dann muss man das nochmal speziell absichern mit einem Tarif, habe ich jetzt auch gedacht, na super.
Ja, ganz
Ja.
schön unfair.
Ja,
Nee,
finde ich
das ist
auch.
tatsächlich in Frankreich super. Man muss allerdings schon seit 3 Jahren selbstständig sein und man muss
Ah.
ein gewisses Gehalt haben, aber das ist nicht sehr hoch. Ich glaube, es sind irgendwie, weiß ich nicht, 12.000 Euro im Jahr und das eben seit 3 Jahren. Und das war bei mir der Fall. Also ich
Ja.
war da schon seit 5 Jahren selbstständig und ich habe dann, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, ich habe für diesen Zeitraum, also diese 4 Monate quasi, habe ich 8.000 Euro bekommen, was nicht so schlecht ist.
Ja,
Also
auf jeden Fall.
genau, das war sehr nett. Aber ich durfte danach wirklich nicht arbeiten. Also ich hätte nicht dann sagen können, ah, ich mache aber noch ein bisschen was nebenher und stock das auf. Also es war dann wirklich, ich musste quasi unterschreiben, dass ich nicht mal eine Rechnung schreibe oder sowas, was
Krass.
teilweise logistisch nicht so einfach war.
Ja, das glaube ich.
Aber genau, ja, ich habe Geld bekommen und das fand ich schon sehr cool.
Ja.
Man eben diese Sicherheit hat auch als Selbstständige. Und man ist ja auch ganz normal krankenversichert als Selbstständige, also man hat keine private Versicherung oder so Sachen. Also man muss nicht mehr zahlen. Also doch, man muss so eine kleine Zusatzversicherung selber zahlen, die hier, wenn man angestellt ist, meistens der Arbeitgeber zahlt. Aber abgesehen davon zahle ich nichts für Krankenversicherung, was nicht auch alle anderen zahlen. Das ist schon sehr cool. Ja.
Ja, und gibt es auch bei euch Geburtsvorbereitungskurse, dann, dass man da einfach auch entsprechend sich Wissen aneignet, weil das ist ja hier der typische Weg, ne? Du bist schwanger, du bemühst dich sofort um eine Hebamme, weil es sind ja auch rar die Plätze. Dann hast du natürlich dort deinen Geburtsvorbereitungskurs. Beleghebammen gibt es so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass du dir dann auch überlegst, wie will ich denn gebären? Manche machen Hausgeburt, manche natürlich im Krankenhaus und so weiter. Wie war bei dir so der diese Logistik, sage ich mal, auf dem Weg zur Geburt hin.
Warte, kannst du mal sagen, was war die allererste Frage? Ich konnte irgendwas verstehen.
Die allererste Frage war, ob du einen Geburtsvorbereitungskurs
Ah
gemacht
ja, genau,
hast
und
oder
da
machen
geht's halt
musstest, oder das ist ja dieses ganze Vorbereitungspaket.
Ja, das läuft in Frankreich tatsächlich ganz anders. Also es gibt nicht so diese Gruppenkurse, wie man das so in Deutschland hat, glaube ich, sondern die Hebamme, die mich quasi während der Schwangerschaft betreut hat, die hat das dann angeboten. Also man hat 7 Termine und entweder man ist dann da alleine mit der Hebamme oder da sind noch so, ja, 2, 3 andere Frauen oder Paare mit dabei. Also man kann seinen Partner, seine Partnerin mitnehmen. Genau, also bei uns war das dann so, dass wir, glaube ich, zu sechst waren. Genau. Und dann hat die uns da eben, also quasi bei jedem dieser 7 Termine wurde dann ein anderes Thema behandelt. Also, weiß nicht, Ernährung in der Schwangerschaft, Wehen, Veratmen, was ist, wenn man Kaiserschnitt hat, stillen oder nicht stillen, so, genau. Also es gab dann so verschiedene Themenbereiche einfach. Genau. Aber es waren jetzt nicht so viele praktische Übungen dabei. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist. Das ist nur mein Bild, weil ich das
Ja,
irgendwie,
ich
habe ich
verstehe
immer so
das.
im Fernsehen gesehen, glaube ich.
Also ich habe ehrlicherweise nur einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei meinem ersten Kind. Bei den anderen habe ich es mir aus Zeitgründen dann auch geschenkt, weil es wäre dann abends gewesen. Und wenn du halt noch kein durchlaufendes Kind hast und nur du kannst begleiten, dann ist die Frage halt klar, machst du es halt nicht. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, und das war nur bei mir so, dass mein Vorbereitungskurs mir so viel gebracht hätte, dann, wenn es drauf ankommt. In der Theorie klingt das immer alles ganz gut mit dem Atmen, aber wenn die erste
Ja.
Welle dich dann umhaut, dann merkst du einfach, ob du wirklich intensiv dich vorbereitet hast oder ob du es mal gehört hast, so nice to know. Ich wüsste, wie ich ungefähr mich verhalten kann. Deswegen ja, also wie war denn das bei dir eigentlich, wenn ich fragen darf? Also hattest du das Gefühl, du warst jetzt so komplett vorbereitet oder war das am Ende einfach eine einzigartige Lebenserfahrung, die
Ich
man.
war, also ich habe diesen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und darüber hinaus habe ich nichts gemacht, weil ich glaube, dass mich alles darüber hinaus nur gestresst hätte.
Ja.
Und ich wollte auf keinen Fall in diese Situation kommen, dass ich mir meine Geburt so und so ausgemalt habe und dann am Ende läuft alles anders und man ist total enttäuscht. Weißt du, ich meine,
Kann ich verstehen.
das wollte ich nicht und deshalb, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und ich hatte auch wirklich Angst vor der Geburt, so vor allem gegen Ende, also wirklich Horror irgendwie. Und Ich war dann einfach so, okay, ich muss jetzt einmal loslassen, ich musste einfach mich drauf einlassen und hier, keine Ahnung, ich gehe da jetzt einfach unvorbereitet rein. Aber ich wusste von Anfang an, dass wenn mir die Schmerzen zu viel sind, dass ich dann eine PDA nehme. Also das war für mich von Anfang an klar. Das ist in Frankreich auch sehr Standard. Was du noch gefragt hattest, ist Hausgeburt. Also Hausgeburt und so ist überhaupt kein Ding in Frankreich. Das ist tatsächlich einfach nicht so richtig legal möglich oder sehr schwierig. Also es gibt ganz wenige Hebammen, die bereit sind, sowas zu machen. Und genau, also das ist hier überhaupt nicht so ein Ding. Und Geburtshaus gibt es, glaube ich, so zwei, drei. Also auch ganz, ganz wenige. Das heißt, die meisten Geburten finden im Krankenhaus statt.
Ja.
Also in der Maternité nennt man das dann. Und da sollte man sich tatsächlich so schnell wie möglich anmelden, wenn man weiß, dass man schwanger ist. Also ich weiß noch, dass ich, als ich bei meinem ersten Ultraschall war, also noch nicht mal wusste, ob das Baby überhaupt lebt, so. Da wurde ich dann gefragt, ob ich dann schon mich eingeschrieben habe in der Klinik. Ich so, nee, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht mal, ob ich überhaupt wirklich schwanger bin, ob das alles funktioniert.
Ach
Fand ich
was.
sehr lustig. Ja. Genau, deshalb, ja, und die Maternité, also da gibt es natürlich schon sehr unterschiedliche. Also vor allem hier in Paris hat man schon ein bisschen Auswahl. Da gibt es schon welche, die auch so ein bisschen mehr so sehr natürlich und so weiter sind, aber es gibt sehr viel weniger so, also Wassergeburt zum Beispiel ist ja überhaupt kein Standard. Das gibt's, ich glaube, so in zwei Kliniken hier in der Gegend und da muss man sich dann wirklich speziell die aussuchen. Aber das ist kein Standard. Also wenn man was, sagen wir mal, Spezielleres, also sagen wir mal, Deutscheres möchte, dann
Ja.
muss man das bewusst planen. Ja, genau.
Okay.
Und aber mir war klar, dass ich ins Krankenhaus möchte, weil ich einfach weiß, dass ich nicht gut mit Schmerzen umgehen kann
Ich auch nicht.
ich wollte einfach so viel Sicherheit wie möglich.
Das
Genau.
kann ich total verstehen. Ich bin auch
Ja.
immer pro. Ich habe mir einmal so ein Geburtshaus bei meinem ersten Kind angeguckt, aber mein Mann war so total schockiert irgendwie. Weißt du, Männer sind ja manchmal noch so mit fachlichen Fragen. Ich habe erstmal nur diese Atmosphäre auf mich wirken lassen und wollte gucken, könnte ich. Aber er hat gleich gefragt, wofür ist das und was macht man im Falle dessen? Und dann ist er da raus, meinte, nee, das machen wir auf keinen Fall. Und
Ja.
Hausgeburt hatte ich nie den Mut für, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte nicht bei meinem zweiten Kind einen Notkaiserschnitt, unerwarteterweise.
Ja.
Und musste dann für meine dritte Spontangeburt auch total kämpfen, weil man wird ja dann auch so pauschal gleich in die Kaiserschnittfraktion gepackt. Und ich habe
Okay.
dann, also durch diesen Notkaiserschnitt, den ich einmal erleben musste, würde ich auch nie wieder nicht im Krankenhaus
Ja.
gebären wollen, weil ich einfach jetzt auch mittlerweile weiß, wie schnell da einfach alles über
Was
dich
schief geht.
zusammenbricht. Und ich bin auch total, aber soll ja jede Mama für sich in Deutschland oder in Frankreich entscheiden, sofern sie es beeinflussen kann, was ihr da gut tut. Aber ich bin auch sehr schmerzempfindlich wie du. Ich kann es total
Ja.
nachempfinden, was du da sagst. Und ich bin auch, diesmal sage ich auch, wenn ich eine PDA brauche, gib es mir sofort.
Ja.
Warum soll ich da?
Ja, ja.
Die Ressourcen sind irgendwann leer. Also.
Ja, und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass in Deutschland so ein bisschen so, ich weiß nicht, bei einer Geburt muss man bitte möglichst leiden, sonst hat man es nicht richtig gemacht.
Muss halt
Und dann
natürlich
ja,
alles sein, ne? Es muss
es soll
so.
alles natürlich sein, wo ich mir denke, so, ja, was ist daran natürlich? Also, wenn es nach der Natur ginge, würden die meisten von uns bei der Geburt draufgehen. Sowohl Mutter als auch Kinder,
Ist so,
so.
ja. Es ist schon
Ja.
teilweise so. Und nicht jede Frau kann sich so hypnotisch erden.
Ja.
Also ich habe es ja auch schon versucht und es gelingt mir einfach nicht, wenn dann dieses Schmerzpeak kommt. Aber auch toll, wenn es gelingt, auf jeden Fall. Aber
Also ich finde das voll interessant, so Hypnobirthing und so weiter, aber ich hatte irgendwie einfach nicht die Kapazität und die Zeit, mich damit zu beschäftigen in der Schwangerschaft, weil ich einfach auch Dinge zu tun hatte. Ich weiß
ja.
nicht, also. Ich finde es interessant, wenn das klappt, aber ich glaube, ich hätte einfach keine Lust gehabt, mich da so intensiv vorzubereiten und dann am Ende klappt es nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Weißt du, ich hätte das Investment bereut. Dafür war es mir nicht wichtig genug, wie meine Geburt verläuft, solange am Ende irgendwie also es mir gut geht und es dem Kind gut geht. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich die PDA hatte, also ich habe sie nicht direkt genommen, ich habe wirklich schon gewartet, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, sozusagen. Aber ich würde sagen, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich keine schöne Erinnerung an meine Geburt. So, und dadurch, dass ich die dann hatte, habe ich bis auf das Ende habe ich schöne Erinnerungen an die Geburt, weil es mir die meiste Zeit gut ging. So.
Toll.
Und ich hatte dann auch wirklich so irgendwie, ich lag stundenlang einfach im Bett, ich hatte keine Schmerzen, die haben mir auch ganz viel Oxytocin gegeben, weil ich nicht genug Wehen hatte. Und ich war irgendwie so high. fast schon und habe Musik gehört und habe einfach nur gewartet, dass sie einmal die Stunde kamen und geschaut haben, ob der
Muttermund, ja.
Gebärmutterhals weiter aufgeht.
Ja,
Und
ich
das war
kenne.
eigentlich es war sehr entspannt. Also ich war irgendwie so sehr so, weiß ich nicht. Das war fast schon Hypnose. Ja, also ich hätte nicht ohne PDA, also ich hätte das nicht geschafft. Aber das Krankenhaus war auch, wie gesagt, da nicht, also da das hier, wie gesagt, nicht so der Standard ist, dass man es ohne versucht, hatte ich auch keine Unterstützung dort. Also die hatten nicht mal, also in dem Kreissaal gab es nicht mal einen Gymnastikball. Ich musste da erstmal nachfragen.
Oh.
Also wen veratmen auf dem Boden so, ne? Also es war einfach nicht der richtige Ort dafür. Ich glaube, da muss man, wenn man sagt, man möchte absolut ohne PDA gebären, dann muss man hier sich quasi ein Krankenhaus suchen, das da wirklich drauf spezialisiert ist. Würde ich ganz klar sagen. Ich kenne Leute, die es gemacht haben. Ein paar sagen, sie würden es nie wieder tun. ja, ein paar sagen, es war schlimm, aber sie würden es trotzdem nochmal machen. Ja, muss jeder für sich wissen, ne? Jeder hat eigene Grenzen.
Ja,
Aber ich finde, es gibt
total.
keinen, es ist kein Wettbewerb und
Nein, auf gar keinen.
Hauptsache, das Kind ist am Ende da und es ist gesund und aber ich würde sagen, weißt du auch, also was ich schon ein bisschen kritisch sehe auf Social Media, das wird dir ja sicherlich auch sehr viel begegnen, dadurch, dass du in dieser Kinderbubble bist. Es gibt ja wahnsinnig viele Reels und so von meine tolle Hausgeburt und so weiter. Und
Ja.
dann wirkt das so einfach, ne? Und dann wirkt das so, als ob da immer alles gut gehen würde, ne? Und dann, ich habe Angst, dass dann Leute auch manchmal vielleicht nicht einschätzen können, wie riskant auch eine Geburt sein kann, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, gut, Social Media ist ja also Instagram zumindest insgesamt eine Bubble für sich, ne? Das ist ja manchmal schöne Bubbles und manchmal auch prekäre, hast du auf jeden Fall recht. Aber wenn ich es jetzt raushöre, bei dir hattest du im Großen und Ganzen eine positive Geburtserfahrung?
Ich kann die Frage so schwer beantworten, weil an sich war meine Geburt sehr kompliziert, weil ich am Ende, also das Baby musste quasi während der Geburt gedreht werden in mir drin.
Autsch.
Weil es nach oben geschaut hat und genau, haben sie es umgedreht. War jetzt nicht weiter schlimm, aber war schon ein bisschen stressig.
Okay.
Dann hatte ich eine Zahngeburt tatsächlich am Ende, weil Baby kam einfach nicht raus, ging einfach nicht. Und das war schon sehr uncool. Und danach hatte ich tatsächlich eine Sturzblutung. Also das klingt jetzt sehr schlimm, das war auch an sich sehr schlimm, aber irgendwie in dem Moment habe ich das alles gar nicht so richtig. Weißt du, das geht dann so schnell alles. Ich war auch so in meinem Heider, wie gesagt, dass ich irgendwie davon jetzt nicht wirklich traumatisiert bin. Wenn man es mir so erzählt, dann finde ich, klingt das schon schlimm.
Ja.
Aber ich habe irgendwie einfach nur die Erinnerung, wie mein Kind auf einmal da war und also mein Kind ist mit offenen Augen geboren. Das habe ich so direkt angeschaut und es hat auch gar nicht geschrien, es hat mich nur angeschaut. Es wurde mir dann leider sofort weggenommen wegen besagter Sturzblutung. Aber dieser Moment, so diese Augen zu schauen, das ist für mich so, war so was Besonderes, dass ich
Ja,
irgendwie
glaube
sage,
ich.
es war trotzdem insgesamt eine schöne Erfahrung, auch wenn viel, ich weiß nicht, schieflaufen das richtige Wort ist. Aber es war sicherlich eine komplizierte Geburt, aber es war trotzdem eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens irgendwie. Also es ist halt
Okay, das
total
ist toll.
paradox, ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht mit deinen Erfahrungen, aber
Ja, also ich kenne diesen Moment, wenn das
ja.
Kind dann einfach nur mit offenen Augen anguckt und man so, oh, da bist du, dass man so denkt. Und dann
Ja.
gleich wieder weg. Nur ich kenne das total gut, was du weißt.
Ja.
Ich kann mich da sehr gut reinfühlen. War denn dein Freund auch bei der Geburt dabei? Durfte er?
Ja,
Ach,
er
schön.
war dabei, er wurde dann eben, als mir das Kind weggenommen wurde, wurde er halt rausgeschickt mit dem Kind quasi.
Ah.
Und auch weil ich ja, wie gesagt, die Sturzblutung hatte. Also ich war dann danach auch, also ich glaube, ich habe ihn und das Kind eine Stunde oder so gar nicht gesehen, leider.
Ja.
Also er durfte da auch nicht rein, ne?
Ging halt nicht.
Blut, ne?
Ja, muss es halt versorgt werden.
Aber ich muss sagen, also ich meine, ich bin sehr froh, dass er dabei war, aber also an sich hat er für mich dann, also man ist dann so in seinem Tunnel, so eine große Rolle hat er dann
Er
auch nicht
konnte nichts
gespielt für
tun.
mich, weil so.
Ja.
Ja,
Ja.
mag sein, er hat sicherlich meine Hand gehalten, aber das habe ich alles gar nicht mehr wahrgenommen. Aber ich fand es natürlich sehr gut, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einem was zu trinken bringt und dies und das. Ich hatte auch irgendwann nicht mehr, wenn man eine PDA hat, darf man nur noch sehr bestimmte Dinge trinken und man darf nicht mehr essen. Und ich hatte wahnsinnig Hunger unter der Geburt und durfte nicht
Ja,
essen, ne?
vielleicht
War
Energiebedarf
schrecklich.
einfach, ne?
Ich hatte einfach Hunger und habe ich ihn um 2 Uhr nachts rausgeschickt, dass er mir irgendwo Apfelsaft besorgt. So. Und das hätte ich halt dann nicht selber machen können, ne?
Ja, ja,
Und
ja.
allein dafür, für die Logistik, ist es schon toll. Ja, er war dabei, aber das war auch schon Die Geburt war sehr lange und er hatte da halt nur so einen Stuhl, so einen abgeranzten Stuhl, wo er da so dann versucht hat, ein bisschen zu schlafen.
Gott, der
Das war
Arme.
schon. Ja, ich denke mal, ja gut, ich war in der schlimmeren Position, aber es war sicherlich auch anstrengend, ne?
Ja, es
Genau,
ist
aber ja, er war
eine
dabei.
einzigartige Erfahrung, kann man nicht anders sagen. Wie hast du denn
Ja.
die Nachbetreuung empfunden? Ich meine, in Frankreich ist, glaube ich, die Rückbildung auch ein bisschen mehr kontrolliert oder ein bisschen individueller als hier gibt es ja diese Rückbildungskurse und entweder machst du halt ordentlich mit oder nicht. Und wenn du Glück hast, hast du eine Hebamme, die zu Hause noch mal ein bisschen dir Tipps gibt und raufguckt. Aber ich fühlte mich hier auch tendenziell eher so ein bisschen mir selbst überlassen. Wie hast du das in Frankreich empfunden?
Ja, in Frankreich ist es sehr standardmäßig, dass man das macht. Und es wird auch auf jeden Fall, also es wird nicht in Frage gestellt, dass man das macht. Man macht das. Und
Ja.
das wird auch bezahlt. Und man macht das nicht in, auch nicht in Gruppenkursen oder so, sondern das sind wirklich Individualsitzungen bei der Hebamme oder beim Physiotherapeuten. Und dann gibt es quasi verschiedene Methoden. Also entweder quasi, die führen einem quasi einen Finger ein und dann bringen sie dir bei, wie du verschiedene Anspannungsübungen machst. Ich weiß
Ja.
nicht, wie das in Deutschland läuft. Oder tatsächlich mit so einer Art Sonde und so einem Elektrogerät. Keine Ahnung, das habe ich allerdings nicht gemacht. Aber da wird quasi, also du spielst dann quasi Videospiel mit deinem Beckenboden. Ja.
Ach was,
Also du
okay.
spannst den an und wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber das soll wohl ganz, ganz cool sein. Und meine Hebamme hatte mir dann empfohlen, also ich hatte, wie gesagt, bei ihr diese ganz normale Rückbildung und sie meinte dann, ich soll auch noch eine Rückbildung nur für die Bauchmuskulatur machen. Die macht man in der Regel eigentlich nur, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Aber sie meinte, nee, das ist schon auch für alle anderen sinnvoll. Und dann habe ich einfach eine Überweisung bekommen und dann habe ich quasi noch Bauchmuskelrückbildung gemacht bei einer Physiotherapeutin.
Gut.
Das war richtig cool. Es war wie
Ja.
ein Personal Trainer. Ich war da zweimal die Woche.
Ja, gut
Und die
klingt
hat
das.
mich richtig, genau, die hat mir dann wirklich so, also, wie nennt man das denn, diese, wenn dieser Schmalz zwischen
Rektusdiastase.
Bauchmuskeln, genau, also es
Rektusdiastase,
hatte ich nicht,
Psoriasis.
aber das Ziel war quasi, dass die Bauchmuskeln sich wieder komplett schließen. Und das
Ja.
hat bei mir auch dann geklappt.
Ja,
Genau.
cool. Also
Ja, so.
das waren auch alles Dinge, die du mittlerweile natürlich durch Coaches dir auch kaufen kannst, denke ich. Ich meine, bei mir ist
Ja.
über 10 Jahre her, dass ich mein erstes Kind bekommen habe. Aber das war bei mir
Ja.
alles so stiefmütterlich, dass ich habe dann immer meine Hebamme gefragt, ja, wie viel Spalt ist denn jetzt okay? Sie, ja, es passt schon. Ich so, ja, aber was kann ich denn tun, um zu schließen? Die Übungen waren irgendwie Quassel. Ich bin dann auch zu einer Physiotherapeutin in Deutschland gegangen.
Ja,
Und die hat mir dann
es ist
Rückenpressübungen
super.
gezeigt und die meinte, man kann das auch tapen und so. Und ich so, aha, krass, dass ich das hier erfahre.
Naja,
Ja.
man muss halt ja diese tiefen inneren Bauchmuskeln trainieren.
Genau,
Das
ja.
kannst du nicht, selber. Also kannst du vielleicht versuchen, aber es ist ja schon gut, dass jemand mal drüber schaut, ob du
Absolut.
es richtig machst, ne?
Ja.
Und nee, ich war da, ich habe das sehr ernst genommen und ich habe dann, also mir ging es dann auch voll gut. Jetzt irgendwie nach so interessanterweise so ein Jahr nach der Geburt hatte ich wieder so ein bisschen, also so, ach, so ein schwere Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Also wie so ein Druckgefühl nach unten, so ein bisschen im Beckenboden. Und das habe ich dann irgendwie auch erzählt beim Arzt und da meinten die, ach, mach einfach noch mal ein paar Sitzungen Rückbildung. Also
Ja.
mach jetzt noch mal ein paar Sitzungen Rückbildung wahrscheinlich. Habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich mal. Genau, nee, und das wurde auch alles komplett übernommen. Also das ist wirklich super.
Ja.
Genau, was allerdings jetzt gar nicht so gut ist in Frankreich, ich glaube, ist alles, was mit Stillen zu tun hat. Ich
Wollte ich
glaube,
auch
da
gleich
ist
noch
es in
fragen.
Deutschland schon, also ich sag mal so, es ist wirklich nur sehr so, also ich habe das Gefühl, da wird in Deutschland da bekommt man mehr Unterstützung, auch schon im Krankenhaus. Das fand ich hier sehr basic, was man da so bekommen hat an Unterstützung. Und genau, ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland vielleicht besser ist, aber kannst du wahrscheinlich besser sagen.
Also ich glaube, es hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich habe immer diesen Vergleich von vor über 10 Jahren zu jetzt, was ich auch so höre. Ich glaube schon, dass Stillen sehr, also es gibt sehr stillfreundliche Krankenhäuser. Aber mir hat man damals auch nicht genau gezeigt, wie ich anlegen soll. Und das war eine
Okay.
Vollkatastrophe dann, also mit Entzündung, Löcher, Anlegeschmerzen. Ich habe es dann trotzdem durchgezogen, weil ich wollte das halt auch. Aber ich habe schon beim Stillen mehr geweint als unter der Geburt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh Gott.
Also ich habe so Schmerzen gehabt, dass ich bei jedem Anlegen wirklich geweint habe. Und mein Mann auch gesagt hat, es ist so schmerzhaft. Ich so, du hast keine Ahnung. Ich dachte, wenn die Geburt vorbei ist, dann wird es einfacher. Und das war nicht einfach. Ich fand es eine, bin ja deswegen jetzt auch Stillberaterin geworden, auch noch, weil ich wollte das auch alles verstehen. Aber Ja, also generell denke ich, sollte jede Frau selber entscheiden dürfen, ob sie stillen will oder nicht. Dann bin ich als Stillberaterin
Ja,
auch ein
klar.
bisschen alleine hier, weil ich soll ja das Stillen auf jeden Fall promoten und fördern. Ich finde es aber mal ein bisschen anstrengend in Deutschland, wenn ich das sagen darf, dass wenn man es dann nicht macht, wird man, glaube ich, gleich so abgeschoben, also so verurteilt. Und wenn man es
Ja,
aus irgendwelchen
absolut,
Gründen
ja.
nicht kann oder wenn es dann auf einmal nicht sein soll, ich glaube, diese Mamas fühlen sich auch ganz lange minderwertig. Es gibt schon in diesem deutschen Bubble auf Instagram so eine krasse Stillmafia. Und da kursieren
Ja.
sehr viele falsche Sachen rund ums Stillen, was Schnuller angeht und dass der super, super gefährlich ist. Jetzt lehne ich mich damit auch wieder weit aus dem Fenster. Aber sobald man quasi einen Schnuller benutzt, würde man die Stillbeziehung massiv gefährden. Aber es ist ja nur in den ersten Wochen einfach nicht gut, den zu benutzen, Fremdsauger. Aber es gibt halt
Ja.
so, so viele Sachen, die da verbreitet werden für Klicks.
Ja,
Und es
klar.
ist halt, deswegen sage ich jetzt auch nicht mal so viel zu, aber ich finde halt, in Deutschland ist Stillen halt einerseits sehr gefördert, aber andererseits wird es auch sehr erwartet. Und wenn man der Erwartung nicht entspricht, glaube ich, ist man halt auch so ein bisschen der Außenseiter. So stelle ich es mir zumindest vor. Also das.
Ja, ich glaube auch, also ich hatte keine gute Stillerfahrung. Ich habe auch sehr wenig gestillt dann am Ende, beziehungsweise es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich in Frankreich deswegen irgendwie schief angeschaut werde. Also hier siehst du immer Leute flashen gehen in der Öffentlichkeit überall und niemals wurde das kommentiert, wenn ich da mit meinem Milchpulver saß. So, das ist ja so absolut normal. Also es gibt schon auch, also stillen sehr viel weniger Frauen in Frankreich allgemein, aber es ist schon mehr geworden in den letzten Jahren. Also es ist ja auch, es gibt ja auch immer mehr so ein bisschen wie so Trends beim Stillen. Ne? Es gab ja auch, weiß ich nicht, ich glaube in den 80ern haben ja sehr wenig Frauen gestillt, auch in Deutschland, und dann ist es wieder mehr Richtung Stillen gegangen. Ich glaube, hier ist gerade auch mehr so der Trend Richtung Stillen. Ich muss sagen, was das Stillen betrifft, also ich finde es sehr schwer von Frauen zu erwarten, so alles zu geben und zu stillen in einer Gesellschaft, in der quasi ihnen keinerlei Unterstützung geboten wird, um zu stillen. Weißt du, ich meine,
Ja.
ich finde, also Stillen ist ja wirklich, es ist körperlich ja anstrengend. Wahnsinn. Also ich fand das, also für mich war das körperlich auch zu anstrengend, vor allem nach so einer schweren Geburt auch, ne? Und ich hatte auch nicht so eine schöne Schwangerschaft, eher also psychisch. Und mir war das, ich konnte das, also es war mir einfach zu anstrengend, dieser Durst, dieser Hunger, dieses, du sitzt da stundenlang, das Kind schläft immer ein. Also ich finde, so zu tun, als ob das irgendwie sowas wäre, was man eben mal so macht. Das
Ja.
finde ich ganz, ganz, ganz fragwürdig. Und ich finde halt, wenn man also Frauen ermutigen möchte zu stillen, und also dann muss es halt überall Möglichkeiten geben, sich gemütlich zurückzuziehen. Dann muss es ordentliche Stillberatung im Krankenhaus geben und weiß ich nicht, ordentliche Möglichkeiten bei der Arbeit zu stillen und so weiter. Also das ganze System ist doch nicht darauf ausgelegt. Und gleichzeitig denke ich mir, und selbst wenn es auch so wäre, selbst wenn es das alles gäbe, es bleibt trotzdem die Wahl der Frau. Und wenn man das nicht möchte, und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man das nicht möchte, dann ist das auch in Ordnung. So.
Ja, also die Meinung habe ich,
Weil,
dass man das selber
ja.
entscheiden so, muss und auch für sich darf und dass man, ich wünsche mir einfach keine Bewertung, weil ich bin zum Beispiel so
Genau,
eine
ja.
Langzeitstillmama, also wenn es da mal gut läuft, ist es bei mir okay und dann kann ich es auch wirklich genießen und mich voll drauf einlassen und dann finde ich es auch toll, dass ich es geschafft habe. Ich denke dann auch gar nicht drüber nach. Es wird einfach gestillt, bis nicht mehr gebraucht wird. Und ich wünsche mir für jede Mama, dass sie da ihren Weg finden darf. Ohne einfach bewertet zu. Die Bewertung ist das, wie mit dem Bauch, ne? Wie groß ist der Bauch und wie lange hast du gestillt? Diese Bewertungen finde ich einfach schade und die kommen halt von uns Frauen. Und
Ja.
nicht, da kommt jetzt kein Papa groß, der sagt, was, du stillst nur so und so viele Monate. Das machen Frauen untereinander und das ist halt so falsch. Das ist,
Absolut.
ja, also das wünsche ich mir halt. Da habe ich das Gefühl, sind die Französinnen vielleicht etwas, weniger bewertend. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob ich schief angeguckt werden würde, wenn ich da mein Baby in der Öffentlichkeit stille oder ob man sich denken würde, kannst du das nicht woanders tun? Das ist natürlich, das sollte auch nicht sein, ne, dass man.
Das ist eine gute Frage. Ich habe halt, wie gesagt, nicht viel gestillt. Man sieht schon, Frauen in der Öffentlichkeit stillt und also immer mehr auch. Also es ist kein Problem an sich. Ne? Also
Ja.
allgemein in Frankreich, also kulturell gesehen, man mischt sich weniger in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Und vor allem kommentiert man auch nicht so oft, was der Fremde im Café dem anderen gerade macht. Also das ist, glaube ich, auch eher was Deutsches so. Es ist, glaube ich, schon so, dass man hier in der Öffentlichkeit stillen, also dass es vielleicht weniger üblich ist, aber es würde jetzt trotzdem niemand was sagen. So.
Okay,
Also
aber reicht ja schon.
Leute.
Reicht ja schon, wenn keiner was sagt. Bin ich ja schon froh drüber, weißt du? Also, das ist ja.
Ja, ich habe allerdings, also ich hatte eine Freundin, die hat gestillt in der Öffentlichkeit hier viel und die wurde tatsächlich dann manchmal, also es gab so sexuelle Belästigung dann. Also dass dann
Wirklich?
Leute, dass dann Leute irgendwie stehen geblieben sind und die auf die Brust gestarrt haben oder so oder irgendwie das irgendwas. Also das habe ich bei ihr mal erlebt, als ich mit ihr im Café war und sie gestillt hat. Und also ich habe nicht das Gefühl, dass Stillen hier irgendwie, also dass es die Leute irgendwie anekelt oder sowas, so wenn man jetzt im Restaurant stillt, aber dass es schon manche Männer dann sexualisieren, was natürlich auch schrecklich ist, ne?
Furchtbar.
Aber dann ist halt wieder die Frage, möchte man sich diesem Druck beugen, und dann nicht stillen oder sich ein Tuch überlegen oder hält man es aus? Das ist, ja, ich meine, ich wünschte halt, es wäre gar nicht nötig, sich die Frage zu stellen, ne?
Da hast du
Aber
recht, ja.
also ich muss sagen, ich war nicht, also die paar Male, die ich versucht habe, in der Öffentlichkeit zu stillen, das fand ich schon sehr unangenehm, weil also ich konnte auch nur mit Stillhütchen stillen, weil
Hatte ich
mein
auch
Kind
6 Monate bei meinem ersten Kind. Ja, wenn man einmal drauf festhängt, dann.
mein Kind konnte nicht saugen, es konnte nicht saugen, es konnte nicht, also so maximal 10 Sekunden hat's aufgehört und ist eingeschlafen. Und es ging nur mit diesen Stillhütchen und natürlich irgendwann wird es dann natürlich auch nicht mehr angeregt, die Milchproduktion,
Milchproduktion.
sorry. Und dann hieß es, ja, wenn Sie stillen wollen, müssen Sie 8-mal am Tag abpumpen. Ich so, nee, 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 nee. Da war bei mir die Grenze erreicht. Das wollte ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, die paar Male, die ich dann in der Öffentlichkeit gestillt habe, also weißt du, wenn du dann deine Brust rausholst und dann auch noch so ein
Das steht hier drauf.
Plastik-Silikonmittel,
Ja, ich
also
kenne
das war
das.
mir einfach, das ging nicht. Und ich fand es dann auch so schwierig mit der Hygiene da. Und ich war so, aber ich war ein bisschen neidisch auf Mütter, die einfach so ihre Brust rausholen
Ich
können und
auch. War ich auch
war
ganz
so, ach, das
lange.
muss so schön sein, also so
Ja.
angenehm sein. Ist wahrscheinlich nicht, weil die haben dann vielleicht total Durst oder Hunger oder was weiß ich. Aber ich fand es schon immer nervig, dieses 5 Portionen Milchpulver abmessen und dann für den Tag genug dabei zu haben und so. Also das war schon auch nervig.
Ist eine andere Logistik, ne? Muss man
Es ist eine
einfach,
andere
ja.
Logistik, aber das Schöne war natürlich, dass wir es uns teilen konnten. Also das ist halt nicht nur an mir lag, ne? Mein Freund konnte halt genauso Fläschchen geben wie ich. Und ich merke schon, dass das einen Einfluss auf, also ich glaube schon, dass es der Vater-Kind-Beziehung gut getan hat, weil es halt nie dieses gab, dass nur ich das Kind ins Bett bringen kann oder so. Und das war nie so.
Ja.
Und ich konnte halt auch sehr schnell abends ausgehen. Ne? Und das hat mir, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut getan, dass ich wusste, okay, ich kann jetzt, weiß ich nicht, eine Freundin treffen und ich muss jetzt nicht auf die Uhr schauen und oder irgendwo noch abpumpen oder so, sondern ne, ich
Verstehe.
kann mein, das fand ich schon sehr sehr befreiend, sagen wir es mal so.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, Stichwort Babyschlaf, ne? Das ist ja eigentlich so mein großes Thema. Ist dann dein Gefühl, also erstmal, was war deine Meinung, wie das wohl sein müsste, bevor du dann dein Baby hattest? Aber was war dann auch danach deine Erkenntnis und auch die Sicht der Gesellschaft auf den Babyschlaf?
Ich glaube, vorher habe ich mich damit gar nicht so beschäftigt, weil man ja eh nie weiß, was für ein Kind man dann bekommt.
Ja.
Also klar, ich dachte schon immer so, oh Gott, was, wenn man dann da ständig aufwacht. Aber ich bin, wie gesagt, in der Schwangerschaft auch schon ständig nachts aufgewacht. Also ich habe sehr wenig geschlafen und ich dachte dann, naja, gut, dann geht's jetzt halt einfach so weiter.
So war ja.
Ja, also das Problem ist, dass ich sowieso keine gute Schläferin bin und nicht gut einschlafen kann, nicht gut durchschlafen kann und so weiter. Deshalb, aber gleichzeitig mit Schlafmangel relativ gut umgehen kann. So, ich kann relativ gut funktionieren, auch mit wenig Schlaf. Tatsächlich, also unser Kind war nie so ein schlechter Schläfer, würde ich sagen. Also gibt immer besser, aber es war jetzt nie so. Ich glaube, von Anfang an hat das Kind. Also am Anfang mussten wir das Kind wirklich wecken, damit es überhaupt was isst, also trinkt. Also am Anfang, das Kind hat nur geschlafen, weil auch die Geburt wahrscheinlich auch anstrengend war fürs Kind. Wie gesagt, hat auch an der Brust ist einfach immer nur eingeschlafen, also es ging gar nichts. Und wir mussten das Kind dann wirklich aufwecken. Also uns wurde gesagt, wir sollen das Kind alle 3, 4 Stunden aufwecken, weil es zu wenig Gewicht zugenommen hat. Ich
Krass.
weiß, das ist ja sehr umstritten. Also uns hatte man gesagt, alle 3 Stunden, wir haben es am Ende alle 4 Stunden gemacht, weil wir nicht sicher waren, ob das nicht alles ein bisschen übertrieben ist. Aber sagen wir mal so, es gab nie Phasen, wo das Kind jede Stunde aufgewacht ist oder so. Das hatten wir Gott sei Dank nie. Und es hat sehr schnell so 4 Stunden am Stück durchgeschlafen, ist dann aufgewacht, war dann leider immer sehr lange wach, so eine Stunde, anderthalb, hellwach.
Ja, okay.
Ja, und ist dann aber nochmal 4 Stunden eingeschlafen. Und es hat aber sehr früh auch angefangen, ab und zu mal komplett durchzuschlafen. Das Ding ist, dass man ja nie weiß, wann das dann ist. Ne? Man weiß immer erst, dass es durchgeschlafen hat, wenn man morgens aufwacht und
Ja,
denkt, wow.
das war
Aber
eine
man
gute
hat
Nacht.
abends nie diese, genau. Und ich finde das aber immer so schwierig, dieses, man legt sich abends ins Bett und man weiß nicht, wie wird die Nacht, ne? Wird man aufwachen? Wird man durchschlafen? So, dieses Unberechenbare fand ich immer so ein bisschen schlimm. Unser Kind hat sehr mit dem Zahn zu kämpfen. Also das ist eigentlich das Hauptding, warum es, wenn es nicht durchschläft, nicht durchschläft, ist, dass es extreme Zahnungsschmerzen hat. Also wirklich mit ganz hochroten Bäckchen und nur schreien, schreien, schreien und wir müssen Schmerzmittel geben und so. Und das tut mir sehr leid für mein Kind, weil das ist wirklich auch ständig. Es hat auch schon mit 3 Monaten angefangen zu zahnen. Ja,
Zähne sind der Endgegner.
genau.
Das kann man nicht
Ein
anders
Zähne
sagen.
sind ein Gegner.
Ja.
Also das ist eigentlich, also das nachts trinken war gar nicht so, da hat das, glaube ich, ziemlich schnell gar nicht mehr den Bedarf, aber eben diese Zahnschmerzen, ja. Und jetzt ist, wie gesagt, 14 Monate alt und es schläft tatsächlich meistens durch,
Cool.
außer wir sind irgendwie in einer fremden Umgebung. Also jetzt im Urlaub war es ein bisschen schwierig. Oder es hat Zahnschmerzen, wie gesagt. Aber
Ich kann es
sonst,
total fühlen.
wenn alles so normal ist und so, dann kann es durchaus mal 8, 9 Stunden am Stück schlafen und das ist cool. Ich muss nur noch lernen, auch früher ins Bett zu gehen.
Ja, das ist so
Das
diese
fällt jetzt
Angst vor
ein.
verpasster Zeit auch, ist auch mein Frust,
Ja.
dass man da diesen großen Nachholbedarf hat. Man hat ja dann nur den Abend. Und wenn man eh schon
Ja.
Eule ist, das bin ich auch, dann findet man kein Ende, ne? Man bereut es dann nur am nächsten
Ja.
Tag. Also wenn ich es richtig rausgehört habe, dann war sowohl die Arbeitsteilung zwischen deinem Freund und dir gut und auch der Schlaf war jetzt nicht das massivste Problem, dass du fast Depressionen bekommen hättest oder so. Es gibt ja wirklich viele Mamas, die sind am Rande von allem. Aber wie war denn so der Blick? Also hast du dich auch mal ausgetauscht mit bekannten Freundinnen oder haben die mal was zu ihren Schlafverhältnissen gesagt? Oder kannst du dazu was sagen, wie es bei anderen läuft?
Ich habe tatsächlich wenig Freundinnen, die Kinder haben.
Ah,
Und
okay.
die wenigen, die ich habe, die eine, die hat kurz nach mir ihr Kind bekommen. Das Kind schläft auch tatsächlich sehr gut.
Ah.
Und die andere, die ich habe, die Kinder sind jetzt schon relativ groß. Also das, ja, aber es war, glaube ich, auch nicht so schlimm bei ihr, weil sie meinte, dass sie nicht aufwacht vom Geschrei ihrer Kinder. Das
Okay,
heißt,
okay.
der Mann musste immer aufstehen. Genau. Nee, also tatsächlich habe ich eher positiv Beispiel, aber doch tatsächlich jetzt in der Krippe, in die mein Kind geht, da ist eine andere Mutter, die letztens morgens zu mir kam und meinte, dass es so schlimm ist zur Zeit, weil das Kind jede Stunde aufwacht und scheinbar die sind vom Stillen auf Fläschchen, also auf Prämilch gewechselt und scheinbar hat das Kind eine Kuhmilchallergie und das ist ganz
Oh.
schlimm und es hat Bauchweh. Das tat mir schon leid, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, jede Stunde aufzuwachen. Das muss wirklich schrecklich sein. Ich kann mir es nicht vorstellen. Also, hast du
Sache.
das erlebt, ja?
Ich habe es bei meinem ersten Kind ganz, ganz schmerzhaft erlebt, wenn weder Stillen klappt noch Schlaf irgendwie klappt. Und es war nicht mal jede Stunde, es war nach jedem Schlafzyklus. Und die sind ja am Anfang ungefähr so 30 Minuten. Und
Ja.
irgendwann bist du mal bei 45 Minuten. Und ich habe mich wirklich,
Hm.
ja, ich habe mich wie ein Zombie gefühlt. Und ich hatte Angst vor den Nächten. Ich hatte abends Angst vor dem Schlafenlegen und dass ich dann in 30 Minuten wieder da sein muss. Und ich war auch neidisch auf meinen Mann. Weil der konnte eh nichts tun, der konnte wirklich auch gar nicht regulieren, der wurde nicht akzeptiert. Ich war neidisch, dass er einfach unten vorm Fernseher sitzen bleiben konnte und ich immer hoch,
Okay.
runter, hoch, runter. Und die Nacht, ich hatte Angst vor jeder Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man fühlt sich dann auch so, also ich erinnere mich, dass ich, also als ich noch im Krankenhaus lag nach der Geburt, ich war 5 Tage im Krankenhaus, als ich noch versucht habe zu stillen, da gab es dann diesen Moment, wo ich nachts halt versucht habe zu stillen und mein Freund hat geschlafen und das Kind hing 1,5 Stunden an mir dran
Ah.
und hat irgendwie so quasi nicht getrunken und ich habe mich so einsam gefühlt. Ich habe mich so einsam gefühlt, dass
Ja, die
er dann da auch
Einsamkeit.
schläft und ich sitze da, ich kann nicht schlafen und ich fühle mich schlecht und das Kind trinkt eh nicht und es bringt alles gerade gar nichts. Ich habe mich so schlecht gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, nee, das kann ich nicht aushalten. Und ich glaube tatsächlich, also hätte ich mich jetzt irgendwie gezwungen zu stillen und 8-mal am Tag abzupumpen und so Sachen, ich glaube, da wäre ich das. Also erstmal bin ich nicht gut darin, mich selber zu irgendwas zu zwingen, was ich nicht möchte. Und zweitens, ich glaube, das hätte mir nicht gut getan und das hätte auch der Mutter-Kind-Beziehung nicht gut getan. Deshalb,
Ja.
Das ist, glaube ich, schon in Ordnung so. Und ich glaube, es hätte auch unserer Beziehung nicht gut getan. Ich hätte es, glaube ich, meinem Freund sehr übel genommen, wenn er da immer friedlich geschlafen hätte und ich hätte die ganze Nacht gestillt. Also das wäre, ja. Aber ich erinnere mich, glaube ich, auch in der Schwangerschaft schon zu ihm gesagt zu haben, dass ich nicht, also dass ich zwar stillen versuchen möchte, aber niemals nur stillen. Also ich hätte, glaube ich, von Anfang an, genau, ich wollte von Anfang an nachts Prämilch auch geben. Also dass er nachts auch aufstehen kann, Fläschchen geben. So. Also das war so mein Plan.
Kann
In
ich
der
gut
Praxis ist das
nachvollziehen,
anders.
ja.
Wenn das klappt, das ist ja eigentlich ideal. Also,
Wenn
ne?
das Kind das
Aber
annimmt, dann hat man da den Jackpot, klar. Also ich habe mir zum Beispiel fürs
ja.
vierte Kind vorgenommen, ich möchte auf jeden Fall wieder voll stillen, weil ich habe wirklich auch die Milch, also es muss auch raus, sonst leide ich. Aber also mir macht es gar nichts aus, ich stille auch sehr gerne, aber ich möchte diesmal etwas unabhängiger sein können. Das heißt, ich will schon
Klar.
versuchen, dass mein Kind nicht ausschließlich nur an der Brust einschläft, was ich vorher,
Ja.
ich sag nicht nahezu fanatisch betrieben habe, aber ich dachte nur, das ist das Richtige. Und das führt dann eben zu diesen Einschlafassoziationen, dass Kinder, die immer nur auf diese Art einschlafen können, natürlich auch immer nur diesen weiteren Weg benötigen. Das heißt, als Frau kommt man dann aus der Nummer gar nicht raus. Das heißt, es wäre auch
Okay,
schon toll, wenn
ja.
man das rechtzeitig einleitet. Hey, du kriegst deine Milch, aber du kannst mal an der Brust einschlafen, aber mal vielleicht auch getragen im Arm oder mal im Kinderwagen
Ja.
oder mal in der Trage. Und dann kann eben der Vater oder der Partner, die Partnerin, je nachdem, auch helfen. Und das habe ich immer bisher alles auf meinen Schultern gelastet. Und das möchte ich jetzt auch ein bisschen flexibler halten, weil, wie du gesagt, also mir ist Freiheit eigentlich auch sehr wichtig, aber ich neige trotzdem dazu, mich total zurückzustellen für jemand anderen. Und bei einem Kind macht man es ja manchmal auch unbewusst, dass man sich denkt, ja, anderes Beispiel, nimm du jetzt das gute Stück Obst, weil ich will, dass du alles Gute kriegst. Also man macht ja alles für sein Kind. Und so ist es dann aber irgendwie auch in der Stillbeziehung, dass viele Frauen sich total verlieren, habe ich oft das Gefühl, weil sie können ja nur alleine stillen und beruhigen. Der Partner würde so gerne, aber das Kind akzeptiert ihn nicht. Ich glaube, da hattet ihr schon ein ganz gutes Setting mit der Aufteilung. Ich wünschte, man könnte
Ja.
das auch bei Stillmamas so im Setting immer für alle so organisieren, dass egal, ob du stillst oder ob du nicht stillst, dass von Anfang an irgendwie beide, weil beide haben dieses Kind gezeugt,
Ja.
beide irgendwie sich gleichermaßen toll mit einbringen können. Aber Kinder akzeptieren das auch nicht immer. Das ist.
Ja, ich weiß immer nicht. Ist ja auch so schwer. Ich meine, was bei dem einen Kind funktioniert, funktioniert beim anderen nicht. Es gibt ja
Ja.
schon Paare, wo die Frau stillt, aber der Mann dann trotzdem das Kind immer in den Schlaf wiegen kann oder, aber dann ist vielleicht halt ein Schnuller schon auch sinnvoll, ne?
Und das ist ja dann das, was eben so gefährlich ist aus Sicht von vielen.
Ja, ich
Ja.
glaube, das ist auch ehrlich gesagt. Also, ich war tatsächlich auch immer so, nee, mein Kind kriegt keinen Schnuller, weil ich hatte nie einen Schnuller. Und ich
Ah.
hatte als Einzige in meiner Klasse nie eine Zahnspange. Und ich habe dann in meinem Kopf mir so diese Idee gesponnen, dass das daran liegt, dass ich einen Schnuller hatte.
Ach
Ne?
so.
Und genau. Aber auch da ist es dann natürlich so, ich habe dann gemerkt, als ich gestillt habe, war ich dann halt der Schnuller. Ne? Das heißt, das Kind wollte ständig an meiner Brust hängen, ohne zu trinken, einfach nur, um an meiner Brust zu hängen. Also das hat da gar nichts getrunken, das hing da einfach nur dran, ne? Und das fand ich dann nicht so cool. Und ich habe einfach gemerkt, dass es das auch ein wirklich starkes Bedürfnis hatte, an irgendwas zu saugen.
Ja, das
So,
muss man
also
auch
ne, Zunge.
respektieren.
Und
Ja.
ich war so, okay, so ich muss halt schauen. Und vielleicht mag Kinder geben, die das Bedürfnis nicht haben. Mein Kind hat das Bedürfnis, aber wir haben zum Beispiel so gemacht, dass unser Kind den Schnuller wirklich, also es hat noch den Schnuller aktuell, aber nur zum Schlafen. Also wir
Ja.
nehmen den immer sofort. Also wir geben ihn nur, wenn es einschaffen soll, und wir ziehen ihn sofort wieder raus beim Aufwachen.
Ja, ich verstehe.
Hat auch eigentlich 12 Monate sehr gut geklappt. Jetzt manchmal, weil es jetzt gelernt hat, den Schnuller zu suchen und in den Mund zu stecken, versucht es eben. Aber wir versuchen da relativ ja zu verhandeln und ne, mit dem Spielzeug abzulenken und ihn wieder wegzunehmen. Das jetzt wirklich. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das gut ist, aber so machen wir das halt. Man muss wissen, in Frankreich haben sehr viele Kinder einen Schnuller, sehr viel und auch sehr lange.
Ah.
Und das halt dann auch, die Kinder kommen ja hier auch relativ früh in Krippen oder zur Nanny und so weiter. Und da, die mögen es natürlich, wenn ein Schnuller da ist, ne? Weil das halt dann natürlich manchmal einfacher ist, die Kinder zu beruhigen, ne?
Ja, das
Da
verstehe
muss
ich
man ein
auch.
bisschen aufpassen, dass man dann nicht in so ein, also ich sehe ja manchmal Kinder, die sind 5 und haben einen Schnuller im Mund den ganzen Tag. Das finde ich
Wirklich?
jetzt auch nicht so sinnvoll, weil ich mir denke, ja gut, das Kind soll ja auch sprechen.
Also hier
Ne,
wird ja
und
relativ schnell, glaube ich, drauf
ja.
geguckt, dass man das nicht allzu lange nimmt. Viele Eltern sind darauf bedacht, dass man so mit, ja, ab dem zweiten Lebensjahr dann mal langsam wegen den Zähnen auch guckt, wegen dem Sprechen. Also es gibt definitiv Nachteile vom Schnuller, das muss man gar nicht schönreden, aber
Ich hatte auch ein sehr regulationsintensives Kind. Und meine Hebamme hat schon nach ein paar Wochen gesagt, ich glaube, du wirst einen Schnuller nehmen müssen. Und da habe ich auch gesagt, oh, ich wollte es doch eigentlich nicht. Und ja, aber ohne wäre es niemals, es hätte niemals geklappt. Und es hat tatsächlich unsere Stillbeziehung überhaupt nicht beeinträchtigt. Das nur mal als Positivbeispiel. Der Schnuller macht nicht gleich die Stillbeziehung kaputt, aber der ist dann natürlich auch ein kleines Suchtmittel. Das ist auch klar, ne, für manche Kinder. Das ist.
Ja, aber ich meine, haben halt Erwachsene nicht auch ihre Suchtmittel, ne?
Ja,
Für
wir haben die
uns dann
alle.
der
Das ist gar
Kaffee.
kein, von Koffein bis Handy, das ist ja gar kein Thema.
Warum soll mein Kind nicht auch eins haben, ne? So, ja,
Ja, also wenn das
ich
Kind sich
glaube.
damit gut regulieren kann, finde ich es erstmal eine gute Übergangslösung. Ich finde es nur manchmal schade. Ich sehe auch Kinder, die weinen im Supermarkt. Die Mamas oder die Papas sind dann so unter Stress, weil alle gucken. Und dann gibt man halt dem Kind schnell einen Schnuller. Aber oft höre ich von Weinen auch, es hätte jetzt vielleicht Hunger gehabt. Oder, und dann ist halt die Kommunikation wird unterbunden zwischen dem Kind und den Eltern. Und es fällt mir einfach oft auf, dass viele so, oh, bitte weinen jetzt nicht. Wir könnten andere stören. Und dann denke ich mir, da ist dann der Schnuller. Ich verstehe total, dass man dazu greift. Ich verstehe es wirklich. Aber ich würde es halt heutzutage so nicht mehr lösen, weil wenn mein Kind weint, meine Güte, die anderen sollen gefälligst weggucken.
Nee, beim Weinen bin ich, also manchmal macht wird es auch. Na, es gibt so Situationen, also wir sind so, wir versuchen unser Kind zu fast allem, was geht, mitzunehmen. So, und zum Beispiel waren wir jetzt in Spanien im Urlaub und wir waren auf einem Flamenco-Konzert. Und ich
Cool.
war so, okay, können wir da jetzt wirklich mit dem Kind hingehen, ne? Und ich dachte mir, naja, komm, machen wir einfach. Also mit Gehörschutz, ne? Und
Wow.
da hat, also das Kind hat auch wirklich eine Stunde lang sich das angeguckt. Also war super. Und dann, aber irgendwann in der Mitte hat es angefangen, so ab und zu mal so, bah, bah, so reinzurufen. Und dann habe ich tatsächlich einen Schnuller gegeben, weil ich dachte, okay, einfach nur, ne, damit jetzt wir nicht irgendwie hier schief angeguckt werden oder
Ja, aber
die
das
Sänger
verstehe
abgelenkt
ich
werden und
jetzt. Das
so.
war ja, das
Ja,
ist ja
das, ich
zu
glaube nicht, dass
schlimm.
es jetzt deswegen traumatisiert ist. Aber ja, da
Nein.
habe ich dann schon so dieses, okay, es wäre gut, wenn du jetzt mal kurz ruhig wärst. So. Ne, aber andere hätten dann vielleicht das Kind an die Brust gelegt, damit, also ich meine, Stillen benutzen ja auch viele, um das Kind so also, zu beruhigen. Ne? Gibt es ja auch dieses,
Es ist auf jeden Fall
ah,
ein
es
Ort der
brüllt, es will
Beruhigung,
jetzt die
ja.
Brust, ne?
Ja.
So. Wo ich mir denke, ja, klar, also natürlich funktioniert es. Aber vielleicht will das Kind auch gerade was anderes. Also, man steckt ja auch nicht immer drin. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Klar, wenn man das Gefühl hat, so das Kind so einfach immer, also wird nur so zugestöpselt.
Genau.
Das gibt es sicherlich bei Eltern.
Gibt ja auch diesen Trick, du
Aber
tust eine Marmelade rein, den Schnuller, und dann gibst du dem Kind. Dann, also der Tipp wurde mir tatsächlich gegeben von einer Mama aus der Rückbildungsgruppe. Und ich habe damals schon gewusst, das kann nicht richtig sein, weil das ist einfach mal noch nicht mal ein Jahr alt und so jetzt schon so eine Zuckermarmelade. Ich habe gesagt, na dann ist es eben, dann will es den Schnuller gerade nicht, wenn es das nicht möchte, wenn es es ausspuckt. Da muss ich jetzt nicht nachhelfen. Das sind halt so ganz komische Tipps, wo man sich dann denkt, wie bitte? Ich weiß nicht, ob dir sowas jemals untergekommen ist, aber ich wollte dich sowieso noch fragen zum Umgang im Alltag oder in der im öffentlichen Raum. Wie findest du das? Wie wird man da behandelt mit einem Baby? Weil in Deutschland, ich weiß nicht, ob ich mir das auch schlecht rede, aber man hat irgendwie mal das Gefühl, es darf nicht laut sein, das Kind. Es darf nicht auffallen im Restaurant. Oh mein Gott, ich sag gar nicht, dass es immer böse Blicke gibt, aber man hat so eine Grundschuld in Deutschland, die auf einem lädt, dass man denkt, man darf niemanden stören.
Absolut,
Hast du es
absolut.
auch? Hm.
Alle negativen Erfahrungen, was das betrifft, mit meinem Kind habe ich bisher in Deutschland gemacht, wenn wir auf
Wirklich?
Deutschlandbesuch waren. Ja, also hier in Paris. Entschuldigung.
Kein
In
Problem.
Paris, also ne, für alle, die vielleicht noch nicht in Paris waren. Paris ist eine Stadt, in der nirgendwo Platz für irgendwas ist. Das heißt, wenn man hier ins Café geht, da steht alles voller Tische. Du kannst bei allen Gesprächen deiner Nachbarn zuhören. Es gibt keinen Platz. Und trotzdem geht man hier mit dem Kinderwagen ins Café oder Restaurant. Und noch nie wurde ich auch nur gebeten, den zuzuklappen. Und man kann ihn sogar zuklappen. Es wird dann einfach ein Stuhl weggeschoben und dann kann mein Kind sich da hinsetzen. Und das war bisher noch nie ein Problem. Wirklich noch nie.
Wahnsinn,
Ich
wirklich.
war in Deutschland zweimal. In Berlin wurde mir gesagt, also mein Kind hat, war noch in dieser, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, weißt du, wenn die in dieser Liegeschale sind im Kinderwagen. Ne?
Babyschale,
Also Liegeschale, mein Kind
ja,
war,
Babyaufsatz oder ja,
ja,
Kindergarten,
genau, also
ja,
halt, wenn die da einfach nur in
Babywanne, ich
dieser
glaube
Wanne
Baby,
liegen.
Kinderwagenwanne, genau. Bald weiß ich es auch
Genau.
wieder.
Also war noch so klein, dass es in dieser Wanne lag. Und mit der kann man nicht einfach den Kinderwagen zuklappen. Man muss die dann halt
Nee.
abklipsen und so weiter.
Ja.
Und dann wir gehen in den Café, in Berlin war das. Und der Kellner sagt, also da war niemand im Café. Literally. Und das war ein großes Café. Und er meint, oh, könnt ihr den Kinderwagen aber bitte zuklappen und in den Flur stellen? Ich so, ja, aber das Kind schläft gerade, tut mir leid. Oh ja, dann werde ich mich wohl dünn machen müssen, um hier vorbeizukommen. Wo ich mir dachte, das ist so lächerlich. Es war mehr als genug Platz, um vorbeizukommen. Und ich dachte einfach nur, mein Gott, komm mal nach Paris. Da müssen sich die Leute wirklich dünn machen, um durchzukommen. Und trotzdem guckt niemand, weil es ist halt ein Baby. Ich meine, du sagst doch auch nicht zu jemandem im Rollstuhl, dass er bitte seinen Rollstuhl zusammenklappen soll, weil dich stört der Rollstuhl. Mein Baby kann nicht laufen.
Also das hat halt was Adultistisches auch, ne? Ich bin irgendwie mehr wert als das Baby, ja. Und das muss ich jetzt irgendwie verdünnisieren. Das ist so.
Nee, es ist, für mich ist das so was sehr Frauenfeindliches, so dieses, die Frau, also wenn du ein Kind hast, bleibst du bitte zu Hause. Wenn du ein Kind hast, bleibst du bitte im häuslichen Raum. Kommst bitte gar nicht raus. Und genau, Familie findet zu Hause statt, aber nicht im öffentlichen Raum.
Meinst du, das ist was Frauenfeindliches? Das ist so interessant.
Ja.
Meinst du mal, würde das ein Mann auch sagen? Wenn jetzt ein Papa mit so einem, ich meine, deutsche Kinderwagen, ich glaube in Baden-Württemberg sagt man Kinderwägen, ich muss immer überlegen, wie habe ich es gelernt, aber Kinderwagen, also ich kann, die sind ja bei uns auch immer sehr groß, finde ich. Also
ja.
Klar, manchmal gibt es auch sportliche, schmalere Modelle, aber die Deutschen wollen ja auch immer so stabile Räder und das muss auch so gut gemacht sein. Und
aber ich habe so einen ganz winzigen, weißt du, ich habe so einen Pariser Mini-Kinderwagen und ja, da sagt da der Mann zu mir, dass der Kinderwagen im Weg steht, wo ich mir dachte, ey, der Kinderwagen ist kleiner als der Stuhl hier steht, der hier steht.
Wie bitte? Okay, ja. Und das ist dir in Berlin passiert oder auch in anderen?
Das ist mir in Berlin passiert und in Köln tatsächlich hat man, da wollte ich ins Café gehen und dann hat man mir am Eingang gesagt, dass hier kein Platz ist für Kinderwagen. Dann bin ich wieder gegangen.
Wirklich?
Und dann gab es noch die Situation im Zug, dass ich, da bin ich das erste Mal gereist mit meinem Kind alleine und bin in Mannheim in den ICE gestiegen und der war komplett voll, weil da Leute irgendwie aus dem anderen Zug zugestiegen waren, die aber alle keinen Sitzplatz hatten, wie auch immer. Und die Leute haben mich nicht durchgelassen zu meinem Sitzplatz. Obwohl ich mein Baby auf dem Arm hatte, das noch nicht mal alleine sitzen konnte, ich den Kinderwagen noch nicht zugeklappt hatte und die haben mich nicht durchgelassen. Und als ich dann mehrfach gefragt habe, und Augen verdreht wurden, inklusive von einem Polizisten, der da auch stand, habe ich mich dann halt so durchgeboxt. Genau, kam nun zu meinem Platz, da saßen dann Leute drauf, die haben dann noch mit den Augen gerollt, dass sie jetzt auftun müssen. Ich habe am Ende geweint tatsächlich. Ich habe am Ende geweint, weil ich das so schlimm fand, dass mir niemand geholfen hat und dass das niemand selbstverständlich fand. Nee, es ging sogar so weit, dass ich am Ende, weil ich kam halt nicht durch mit dem Kinderwagen und meinem Kind, dass eine fremde Frau angeboten hat, dass sie mein Kind hält, damit ich schon mal den Kinderwagen wegbringen kann. Und das habe ich gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, ne?
Oh, das tut
und wie
mir
nett
leid.
Von diese, also wie Gott sagen war diese Frau da, die war übrigens keine Deutsche. die war auch völlig entsetzt, ne? Aber das war eine ganz schlimme Erfahrung. Und in Frankreich tatsächlich, wenn ich mit meinem Kind gereist bin, dann haben immer Leute sich angeboten, mir zu helfen. Mir ist zum Beispiel einmal hier am Bahnhof, bin ich auch allein mit meinem Kind gereist. Da kam ein Vater zu mir, also ein Mann zu mir und meinte, du, ich bin auch ganz viel mit meinem Kind alleine gereist. Ich weiß, wie schwer das ist, soll ich dir helfen mit dem Kinderwagen? So, das wünscht man sich doch, dass Leute einem helfen. Ja? Nee,
Ich
also
bin
ich habe
gerade
viel
auch
frei.
total erstaunt von dem, was du erzählst. Ich kann es aber total fühlen, weil in Berlin wurden wir sogar, und meine Kinder wohnen, die sind jetzt ein bisschen größer, aber trotzdem S-Bahn fahren in Berlin oder U-Bahn ist auch nicht easy. Wenn dann Erwachsene mit ihren Ellbogen Kinder zur Seite drücken, denke ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Das sind doch Kinder. Also wenn du es bei mir machst, habe ich auch ein Problem damit. Aber wenn du es bei meinem Kind machst, habe ich ein richtiges Problem damit. Und das ist so ein ego-getriebenes Verhalten teilweise. Vielleicht liegt es an der Großstadt. Aber ich habe da auch ein Positivbeispiel für Paris. Wir waren nämlich vor 3 Jahren, glaube ich, alle mit den Kindern in Paris. Und Kinderwagen schleppen oder Buggy schleppen ist ja schon etwas, was man macht, wenn man die Metro benutzt. Aber es war so cool. Es gab immer irgendjemanden, der gefragt hat, ob er uns helfen darf.
Ja.
Und damit habe ich nicht gerechnet, weil das kenne ich aus Berlin nicht, dass da jemand kommt. Da schleppen wir es immer alleine hoch. Und einmal war ich zu schusselig. Oh, ich habe irgendwie das Ticket vom RER schon gelöst. Ich wollte nachher noch mit der Metro. Ich habe es versemmelt. Ich habe es irgendwie nicht richtig gemacht. Mein Ticket war schon eingelöst. Ich konnte da nicht mehr rauskommen. Und da kam einfach irgendein Typ, der mich nicht kannte. Der hat dann einfach so, es war so brüderlich, der hat dann gesagt, ja, komm mal bei mir mit. Er hat mich jetzt so rangehalten, hat mich durchgezogen. Es fühlte sich in dem Moment so an, als hätte er gesagt zum Start hier, wir machen, was wir wollen, weil wir sind Menschen, wir wollen hier raus. Und ich war so dankbar, weil ich habe überlegt, wo kriege ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit, aus dieser Metro wieder rauszukommen. Die Tür war ja zu und ich fand es irgendwie nett, dass der mir, ich war eine Fremde, er hätte mir nicht helfen müssen. Und ich habe die Pariser nicht als super unfreundlich erlebt. Kann ich nicht sagen. Also sie waren nicht, das Klischee ist ja arrogant, unfreundlich. Dann gehst du mit Kindern hin und denkst, oh, mal gucken. Es war nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt hatte.
Also ich habe das Gefühl, dass seit ich ein Kind habe, die Leute sehr viel netter sind zu mir tatsächlich und mein
Oh.
Alltag auch sehr viel schöner ist, weil man auf einmal auch viel mehr so Smalltalk hat, ne? Und weil die Leute halt auch oft nett sind zu Kindern und lächeln oder mit denen spielen und so, oder kommen und irgendwas fragen. Also vor allem als das Kind ganz klein war, wir waren das da, überall, wo wir hingegangen sind. Also wir
Ja,
konnten
Babys
wirklich nicht
sind
mal,
toll.
also das war schrecklich. Also es war auch lustig und süß, aber also ständig wurden wir angehalten auf der Straße also vor allem älteren Leuten, ne, die dann irgendwie Baby angucken wollten. Oh, wie alt ist das Baby? Oh, genießt es, die Zeit geht so schnell um und dann sind sie groß und kommen nie wieder vorbei. Ständig. Und es war schon also ein bisschen wahnsinnig, ne? Und also hier lächeln immer Leute mein Kind an und in Deutschland halt nie so gefühlt. Und das finde ich schon immer sehr bezeichnend. Und ich, also gut, was ich sagen muss, also ich erinnere mich noch, als ich noch in Deutschland gelebt habe und jünger war und so, dass ich mich auch manchmal von Kindern dort gestört gefühlt habe, weil manchmal die Erziehung ist halt so ein bisschen mehr so laissez-faire in Deutschland vielleicht als in
Findest du?
Frankreich. Ja, also so im Sinne von, so mein Beispiel, also als Beispiel zum Beispiel, ich war mal in so einem, kennst du das Miramar? Das ist ja nicht so weit von dir, das ist so ein Spaßbad. Und da gibt es halt, ne, so Rutschen und so weiter, ist ja auch alles super. Und dann gibt es aber auch so einen Entspannungsbereich und so Whirlpool. Und da war ich dann und dann sind da Kinder in den Whirlpool gekommen. Das ist ja auch natürlich völlig fein, wenn die dürfen auch in den Whirlpool, aber die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, da sind vom Beckenrand gesprungen und haben rumgeschrien und so. So Sachen, wo ich sage, okay, da würde man halt in Frankreich zu seinem Kind sagen, hey, du kannst hier sein, aber jetzt nicht vom Beckenrand springen oder, ne, so hier musst du halt ruhig sein und da drüben kannst du laut sein, so. Und in Deutschland hat man ja manchmal so ein bisschen dieses, oh, aber Kinder sollen Kinder sein und Kinder dürfen laut sein. Wo ich sage so, okay, hier sind die Kinder manchmal dann auch ein bisschen zu sehr eingeschränkt. Also eine Balance ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich empfinde auch französische Kinder oft als angenehmer,
Ja.
weil sie sich halt im öffentlichen Raum besser benehmen, wenn man das jetzt so sagt. Aber das ist natürlich sehr adultistisch auf jeden Fall. Aber es wird ihnen halt sehr früh beigebracht, sich in der Gemeinschaft einzufügen auch, ne? Weil
Ja.
die halt auch sehr früh in die Schule kommen oder schon vorher in der Krippe und da gibt's halt Regeln, ne? Und ja, es wird einem sehr schnell, sehr früh beigebracht, so Tischmanieren zum Beispiel, so Sachen, wo man laut sein darf und wo man nicht laut sein darf und so weiter. Das ist schon mehr so ein Ding hier, ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, ich finde das auf jeden Fall spannend, was du sagst. Also ich glaube, diese ganze bedürfnisorientierte Erziehung ist ja ein super großes Thema in Deutschland seit vielen Jahren. Und ich stehe da auch schon hinter, also ich möchte meine Kinder nicht so erziehen, wie ich es erleben musste. Aber wir haben eigentlich immer Komplimente bekommen, wenn meine Kinder woanders waren und im Restaurant oder so, dann sagen auch alle, oh, deine Kinder sind da so ruhig und essen ja so toll, machen es so gut. Ich denke mir dann auch, ja, zu Hause ist es natürlich nicht, also easy peasy. Meine Kinder können sich ja draußen ganz gut benehmen und ich habe es auch hingekriegt, ohne sie dafür, ich sag mal, zu schlagen oder zu Maßregeln hart. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich tatsächlich ist. Ich glaube, es ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Es klingt natürlich erstmal angenehm, wenn man im öffentlichen Raum ist und Kinder nicht total ausrasten. Ich finde das manchmal auch in Italien oder in südlicheren Ländern, manchmal ist es mir auch zu laut, muss ich auch zugeben, weil ich halt auch Lautstärke nicht gut ab kann. Auch meine eigenen Kinder nicht. Also trotzdem möchte ich aber nicht so jemand sein, der sagt, Kinder dürfen nicht laut sein, weil dann bin ich ja wieder so deutsch, wenn ich. Es ist schwer auch für mich, da einen Mittelweg zu finden als Mama. Also ich bin wirklich echt geräuschempfindlich, ne? Und es ist halt mit den ganzen Kindern hier jeden Tag nicht easy.
Ja, ich denke mir halt immer so, ich weiß nicht, wir waren jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt auch in Spanien und da, ach, die sind ja so kinderfreundlich, das war nochmal ganz anderes Level, wie nett die
Nochmal
zu
anders,
Kindern
ja.
waren. Das war toll. Und dann waren wir im Flugzeug und der Flug war ein bisschen kompliziert. Also wir saßen irgendwie 2 Stunden im Flugzeug fest und die Klimaanlage ging nicht. Wir konnten nicht losfliegen. Boah. Und in diesem Flugzeug waren einfach 5 Babys.
Oh,
Und
wow.
meins war noch das Größte, so, ne? Und Die haben halt irgendwann alle wie am Spieß geschrien, weil es war heiß, es war, keine Ahnung, alle waren eingequetscht. Aber ich dachte mir dann so, natürlich hat mich das gestört, natürlich hätte ich gerne meine Ruhe gehabt, aber dann habe ich halt Kopfhörer aufgesetzt und habe halt Musik gehört.
Ja.
Weil ich mir denke, es bringt doch jetzt nichts, wenn ich diesen armen Eltern, die gerade schon in einer beschissenen Situation sind, wenn ich denen jetzt auch noch einen schiefen Blick zuwerfe, die können doch eh nichts machen. Und sie sind doch
Nee.
gerade die, die am meisten leiden.
Die sind
Und
abgewendet.
dann muss man sich halt selber, also, il faut prendre sur soi, würde man auf Französisch sagen, dann muss ich halt das Leid jetzt auf mich nehmen und das aushalten, so. Und nicht die Eltern, das auf die Eltern schieben, weißt du, ich meine.
Ja, ich
Und das
verstehe.
finde ich in Deutschland ganz krass, so, oder, also nicht, natürlich auch so Leute in Frankreich, aber ich glaube, die Leute ignorieren oder verstehen nicht oder erinnern sich nicht mehr, wie schwer und anstrengend es ist, Eltern zu sein. Und das, also in der Situation, wenn ein Baby laut schreit, dann bist nicht du der Leidtragende, sondern die Eltern, die sich gerade drum kümmern. So, weißt du, ich meine? Und ich glaube, da, ja, da fehlt es ein bisschen Empathie. Und ich merke auch selber, dass sich bei mir das nochmal krass verändert hat. Also wenn ich jetzt allein unterwegs bin und ich sehe, weiß ich nicht, irgendeine Mutter oder Vater mit Kinderwagen oder so, ich helfe immer, immer. Oder ich sehe eine schwangere Frau in der Metro, ich stehe sofort auf. Ich bin so also ich war schon immer hilfsbereit, aber noch so viel
Du bist jetzt
hilfsbereiter, weil
einfach
ich jetzt
super
halt weiß,
sozial nochmal in der Hinsicht,
ja,
ne?
weil ich
Ja.
halt weiß, wie anstrengend es sein kann. Und also absolut. Und ich finde, so Eltern sein ist, also es ist wunderschön, aber es ist auch hardcore. Und man braucht einfach Unterstützung. Man braucht
Ja.
Unterstützung und von allen Seiten und eben auch von der Gesellschaft. Und ich finde es so traurig, dass halt auch, ich meine, dass halt die Leute so hochnäsig sind. Ich meine, Kinder sind halt auch unsere Zukunft, ne?
Ja,
Und
auf
ich sage
jeden
immer so ein
Fall.
bisschen provokativ, weißt du, wenn so ältere Leute sich über Kinder aufregen, denke ich mir so, du, ich ziehe die groß und die bezahlen deine Rente sogar,
Random,
ne?
das sage ich auch
Ja, nee, aber
manchmal.
es ist doch so,
Nee, ich
ne?
sag das auch. Ich habe
Es
das
sei
sogar
nicht so
schon zu
frech,
Leuten
so.
gesagt. Das sind deine zukünftigen Rentenzahler. Also sorry, das
Ja, richtig.
war
Und
ja, das
ja.
ist so. Und wie findest du denn, also hast du noch mal einen anderen Blick gehabt außerhalb von Paris? Weil kennst ja Paris und Großraum Paris. Sind die in ganz Frankreich so dir positiv zugeneigt, wenn du da mit Baby oder Kind warst? War das überall schön oder war es irgendwo vielleicht noch herzlicher oder kann man das nicht sagen?
Ich habe jetzt nicht so große Unterschiede festgestellt. Tatsächlich, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass man interessanterweise in Paris auf dem Spielplatz mit Eltern relativ schnell ins Gespräch kommt und die Kinder auch viel miteinander spielen und anderswo nicht so sehr. Aber vielleicht war das einfach nur Zufall, ne?
Ja.
Allgemein, ich glaube, dass man in Deutschland vielleicht es leichter hat, Bekanntschaften so zu machen, also andere Eltern und auf dem Spielplatz, dass die Leute da ein bisschen offener sind. Das ist jetzt ja allgemein nicht so ein Ding, aber da habe ich das Gefühl, es ist in Paris sogar noch besser als anderswo, weil hier auch immer, die Spielplätze sind hier immer proppevoll. Also hier sind immer Kinder auf dem Spielplatz, weil volle Stadt, viele Kinder, wenig Platz, ne? Also hier ist
Ja.
immer was los auf dem Spielplatz. Vor allem am Wochenende. Man kann sich nicht retten vor Kindern. Und genau, das ist anderswo dann halt ein bisschen ruhiger. Aber so ja, ins Café gehen und essen gehen mit Kindern ist ja ganz normal, auch im
Auch
Rest von
spät
Frankreich.
abends? Also könnte ich auch abends noch mit meinen Kindern essen gehen oder würden die Leute denken, oh, sind die nicht mal
Ja,
nachgehört?
absolut.
Ja.
Also in Paris oder also anderswo, ich weiß gar nicht, ich würde es immer überall machen, sowieso.
Ja.
In Paris ist es absolut normal. Also du kannst ja auch mit einem Baby in die Bar gehen, gar kein Problem. Und also vor 21 Uhr, also viele Kinder gehen hier erst um 9 Uhr oder so schlafen, sowieso, auch Babys schon, weil einfach der Rhythmus auch ein bisschen anders ist hier, ne? Die Leute arbeiten länger oder also stehen später auf, arbeiten länger, kommen dann nach Hause, ne? Also um 18 Uhr geht hier kein Baby ins Bett.
Ja.
Und ja, es ist absolut normal, dass man hier sich mit seinen Freunden trifft und das Baby mitnimmt und noch was trinken geht nach der Arbeit oder so. Das sieht man hier eigentlich ständig. Und
Spannend.
gerade so die ersten 3 Monate haben die ja eh noch keinen festen Schlafrhythmus oder so.
Nee.
Die können ja gar nicht unter. Da haben wir mit unserem Kind alle, also klar, wir waren um 23 Uhr noch irgendwo draußen auf der Terrasse, weil warum nicht? So, ne? Klar haben wir uns dann nicht in die Rauchwolke gesetzt.
Nein, klar.
Aber unser Kind ist halt auch im April geboren und dann war die ganze Zeit sehr schönes Wetter und dann haben wir das auch genutzt, dass wir einfach uns überall so, ne, hinsetzen können, ohne uns jetzt irgendwie Gedanken zu machen über Viren oder so, ne? Im Winter wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Also ja, absolut normal. Und ja, ich merke aber in Deutschland, dass es nicht so ist. Ja, klar, in Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, geht man abends nicht mehr mit dem Kind in die Bar, so, ne? Oder also nicht
Nee, also
so.
in die Bar schon gar nicht, würde ich jetzt mal einfach mal
Ja.
grob behaupten. Vielleicht rede ich auch Quatsch. Ich wohne ja auch jetzt schon lange ländlicher, aber auch abends mit meinen Kindern essen gehen. Im Urlaub würde ich es wahrscheinlich machen, weil ich weiß, das ist denen da egal. Hier wäre es, naja, ich glaube, wir Deutschen achten auch sehr auf Rhythmus und auf Ordnung, und also nicht Zucht und Ordnung, aber Ordnung oder
Ja, immer feste
Planbarkeit.
Bettzeit und so,
Wobei meine Kinder gehen
ja.
auch spät ins Bett, also auch erst ab 21 Uhr und später, weil die sind natürlich auch vom Biorhythmus gar nicht mehr getaktet wie Kleinkinder. Aber ja, also ich kann das, ich finde das nicht schlimm, wenn man um 9 Uhr Feierabend macht mit den Kindern und dann auch mal einen Tag überzieht, wenn man essen geht. Ich würde das jetzt auch machen, aber ich kenne halt auch Eltern, die müssen halt ihre Kinder um 18 Uhr ins Bett bringen, weil die Kinder halt morgens so krass früh aufstehen. Wenn du das Kind noch länger wach hältst, dann tust du dir da keinen Gefallen. Also ja, es vielleicht kommt immer auf
Ja,
den Fall
klar. Wir müssen ja auch nicht so, wir stehen hier nicht so früh. Also wir müssen theoretisch, also wir können das Kind bis 9:30 Uhr in der Krippe, in die Krippe bringen.
Ja.
Also theoretisch können wir, weiß ich nicht, bis 37 oder
Ja.
acht schlafen, kein Problem. Also nicht, dass das immer klappt, aber zumindest in der Theorie ist das möglich. Ja.
Ja.
Aber klar, also diese feste Bettgehzeit, ich bin da immer so ein bisschen, also ich habe auch mal gedacht, dass das so sein müsste. Tatsächlich haben wir es aber mit unserem Kind nie so gemacht. Also unser
Ja.
Kind hat nicht so eine feste Uhrzeit, weil es einfach nicht in unser, es passt nicht in unser Leben. Und für uns klappt es besser, dass wir darauf achten, wann unser Kind wirklich müde wirkt und dass wir es dann halt ins Bett bringen.
Dass er
Ne, und
danach
manchmal ist das
bedarf.
so, manchmal ist es um 8 Uhr müde, manchmal ist es erst um 22 Uhr müde. Und jetzt, als wir in Spanien waren, 12 Tage lang, also in Spanien sind die Leute, also du gehst halt erst um 21 Uhr Abendessen und um 22 Uhr sind die Kinder auf dem Spielplatz. Da haben wir es dann halt auch gemacht, weil ich weiß nicht, man passt sich dann halt auch an, ne? Und man
Ja.
ist auch im Urlaub. Und trotzdem hat es jetzt bei der Rückkehr auch geklappt, dass wir wieder den anderen Rhythmus haben. Also, ja, also wir peilen immer so 21 Uhr an. Manchmal ist es früher, manchmal ist es später so. Und wenn ich jetzt einmal im Monat auf einen Geburtstag eingeladen bin und dann wird es 22 Uhr, dann ist das auch okay. Oder dann geht halt einer schon nach Hause und der andere bleibt noch. Also, wir wollen jetzt nicht, also ich habe das Gefühl, in Frankreich macht man es mehr so, dass das Kind halt einfach ein bisschen mitläuft und so, es
Ja.
wird halt mehr integriert. Und in Deutschland ist so dieses so, okay, du hast jetzt ein Kind und das Kind hat diese und jene Bedürfnisse, die müssen so und so erfüllt werden und du musst dich jetzt zurücknehmen. Weißt du, ich meine so?
Ich verstehe es
Das
ja.
ist mehr so die Mentalität und ich denke mir, ja gut, wenn es dann halt dazu führt, dass niemand mehr Kinder will, weil man dann sein komplettes Leben aufgeben muss, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll. Ich glaube, man muss irgendwie eine Balance finden. Man muss halt ja auch selber noch glücklich sein, damit auch die Familie da glücklich sein kann. Weißt du, ich meine?
Ja, ich verstehe dich. Ich finde, das
Und
ist ein guter Mittelweg, den Gedanken, den du hast. Und ich glaube, vielen in Deutschland ist es gar nicht möglich, so zu denken. Weil diese
ja.
Struktur ist einfach so krass, dass es ja auch auf dich einwirkt, ne? Wie du gesagt hast, in Spanien hast du dich dann auf einmal angepasst im Urlaub, weil es machen ja eh alle so. Aber hier könntest du dich ja gar
Ja.
nicht in die Richtung entwickeln, weil
Das
hier
geht ja
wird
gar
es
nicht.
einfach
Ja.
gar nicht gegeben.
Ja.
Also wenn ich es richtig raushöre, wäre es für dich auch so eine Nulloption, jemals wieder nach Deutschland zurückzugehen.
Also ich muss ehrlich sagen, dass also ich wusste immer, dass ich Kinder möchte. Aber in Deutschland hat mir das Angst gemacht. Viel mehr Angst als in Frankreich. Und ich weiß nicht, ob ich, also ich würde niemals jetzt nach Deutschland zurückgehen und ein Kind bekommen, tatsächlich. Also wenn ich nochmal nach Deutschland zurückgehe, dann vielleicht, wenn mein Kind oder meine Kinder, was, ich weiß noch nicht, ob ich noch eins möchte, wenn die größer sind. Aber so, ich glaube, ich würde das nicht erleben wollen in Deutschland. Auch karrieremäßig. Darüber haben wir jetzt nicht so gesprochen, aber
Findest du Karriere in Frankreich einfacher als Frau?
in Frankreich ist es selbstverständlich, dass man wieder in seinen Beruf einsteigt und auch sehr schnell.
Wegen dem
Ja,
Angebot der Fremdbetreuung, meinst du das? Weil man, oder außerfamiliäre
auf jeden
Betreuung, muss man
Fall.
ja sagen.
Es gibt erstens das Angebot und zweitens ist es normalisiert und es wird auch eher positiv, also es wird eher positiv bewertet als negativ. Und es wird niemals, du musst dich nicht als Frau rechtfertigen, dass du arbeiten möchtest oder dass du Vollzeit arbeiten möchtest. Das wird nicht in Frage gestellt. Und das finde ich schon, also mir war es immer wichtig zu arbeiten. Ich mag meine Arbeit und ich mag auch meine Unabhängigkeit. Und für mich, also ich brauche einfach eine Balance in meinem Leben, ne? Und ich finde das auch gerade, also hier in Frankreich muss man sich auch gar nicht diese Frage stellen, so, ich bin nur noch Mutter oder ich bin nicht nur noch Mutter. So, natürlich bist du nicht nur Mutter. So, natürlich bist du nicht nur Mutter. Natürlich hast du auch noch Freunde und eine Arbeit und so weiter. Und dadurch kann ich sehr viel besser das Muttersein irgendwie Also genießen auch. Also
Ja, also ich finde deinen Ansatz, ich verstehe ihn. Ich habe erst vor einer Weile mal einen
ja.
Beitrag gemacht mit genau so einem Thema, wo ich am
Echt?
Ende,
Okay, muss mal reinhören.
na, da habe ich dann Shitstorm geerntet. Ich habe dann am Ende gesagt, dass dieses Verteufeln von einer Fremdbetreuung und wirklich zu früh, und in Deutschland ist es ja mit einem Jahr im Rahmen, dass man dann mit vielen Eltern auch ein schlechtes Gewissen macht und dass halt diese Cortisol-Theorie, dass Kinder zu hohes Cortisol haben, ist auch ein bisschen veraltet und wird auch nicht ordentlich ausgelegt, die Studienlage. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich habe nur am Ende gesagt, you do you, weil ich finde, manche, einer muss auch wieder arbeiten gehen, weil die Finanzen nicht reichen, und der nächste möchte arbeiten gehen, weil er zu Hause eben nicht eine angemessene Betreuungs- und Bezugsperson sein kann, weil er vielleicht auch nicht gut reguliert ist. So hat das Kind dann auch nichts von. Also es kommt immer auf den Einzelfall an, und das kam nicht so gut an. In der Bubble, die halt sagt, eine Frau muss
Ja.
lange zu Hause bleiben. Deswegen halte ich mich da jetzt vielleicht zukünftig auch noch ein bisschen mehr mit meiner Meinung zurück, weil es bringt eh nichts. Eine Meinung erzeugt nur eine Gegenmeinung, und dann attackieren sich alle und wollen Klicks und so weiter. Aber ich stehe trotzdem dazu, dass ich gesagt habe, nur weil ich es mir leisten kann oder weil ich sage, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause, kann ich nicht von jeder Person erwarten, dass sie es halt auch so macht, weil es passt vielleicht nicht zu dieser Familie. Und dann hoffe ich aber trotzdem, wenn das Kind in die Betreuung kommt, dass es bestmöglich eingewöhnt werden kann, dass es sich dort wohlfühlt, dass die Menschen, die sich mit dem Kind umgeben, das gut einfach auch behandeln. Das hoffe ich für jedes Kind. Aber ja, also ich finde, wir sind in Deutschland auch sehr schnell am Verurteilen, auch hier wieder. So wie es woanders ist, ist es dann wahrscheinlich der falsche Weg. Und dass aber die
Ja.
Eltern oft keine andere Wahl vielleicht auch haben, oder dann gibt es eben nicht so lange Elterngeld. Die machen das ja dann auch nicht mit Absicht, sondern die kennen das kulturell so, und man muss einfach wieder Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland schon ein hohes Credo, dass man sagt, man muss eine
Ja.
Mindestanzahl bei seinem Kind bleiben, weil sonst ist die frühkindliche Bindung in Gefahr. Ich wurde in Deutschland mal in einem Kindergarten, für den ich mich beworben habe, abgelehnt. Ich bin halt hingegangen, auch als Schwangere, und habe gesagt, ich möchte gerne bitte mit 12 Monaten wieder arbeiten. Also wenn ein Kind ein Jahr alt ist, möchte ich arbeiten. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, Sie wissen aber schon, dass es jetzt mittlerweile studientechnisch erwiesen ist, dass man mindestens 16 Monate bei seinem Kind bleiben muss. Und ich halt, mir ist die Kind, also ich war halt so schwanger noch mit dem ersten Kind, mein Kinnlade fiel mir runter, und ich so, wie jetzt? Dann hat die jetzt mir gesagt, sie wollen wirklich ihr Kind mit 12 Monaten hier abgeben. Ich so, ja, gut, ich habe gesagt, mein Elterngeld würde dann enden, was soll ich machen? Also, und dann habe ich gesagt, also darf ich mich hier nicht anmelden? Und sie meinte, also wir nehmen es maximal mit 16 Monaten, vorher ist ein No-Go.
Ja,
Und dann wurde es dieser Kindergarten nicht. Also ich bin dann
es
rausgegangen,
war
habe
dann
mich ein
auch besser
bisschen,
so, ja.
ich habe mich dann sehr persönlich angegriffen gefühlt. Gut, im Nachgang ist es tatsächlich erst später mit einem anderen Kindergarten was geworden. Das lag einfach an der Wartezeit. Ja, dass ich eben nicht dann, ich musste dann ein paar Monate überbrücken und hatte dann kein Einkommen. Es war auch nicht cool. Aber ja, es ist schon, ich finde es schwierig, wenn man Eltern da so verurteilt. Für ihre Lebensplanung und Gestaltung. Ich glaube, in Deutschland ist das schon sehr krass auch, weil wir halt dieses Glück haben, dass wir dieses Elterngeld für einen, das ist ja wirklich eine Errungenschaft. Es ist wirklich Luxus. Das ist vielen auch nicht bewusst. Ich weiß, wir kriegen da nicht auch viel Geld. Es reicht auch gar nicht zum Leben, muss man nicht drüber reden. Aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, ein Jahr beim Kind zu bleiben, ist ja schon ein Luxus. Das haben andere Länder einfach nicht. Nicht so viele.
Es ist ein Luxus, aber es ist halt nur ein Luxus, solange es freiwillig auch ist, ne?
Ja,
Weißt
hast
du, aber
recht.
wenn es dann halt wieder eine Pflicht ist, dann ist es ja auch nur wieder der Staat, der sich halt aus der Verantwortung auch nimmt, ne? Also zu sagen, also es gibt ja auch gar nicht die Strukturen in Deutschland, dass man früher wieder arbeitet oder sehr wenig und
Nee,
wenn
die
dann nur sehr
Betreuung ist
teuer, ne?
furchtbar, und
Und ich denke mir so, ja, da ist ja der Staat dann fein raus und die Väter sowieso sind auch fein raus, ne? Wenn man sagen kann, aber du hast ja ein Jahr Mutterschutz oder Elternzeit, also nutz das doch. Wie kann man denn das nicht nutzen wollen? Ich hätte, also auch wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich nicht ein Jahr lang komplett zu Hause bleiben wollen, vor allem nicht alleine. Zu zweit ist vielleicht was anderes, aber ich möchte nicht alleine ein Jahr zu Hause die komplette Care-Arbeit übernehmen. Das möchte ich nicht. Ich habe auch nicht die Kapazitäten dazu. Ich wüsste nicht, warum das für mein Kind dann besser wäre, wenn ich dann irgendwie depressiv zu Hause bin oder überfordert bin und so weiter, weißt du, wie ich meine? Und dann kommt es ja sicherlich auch nochmal darauf an, was man für ein Kind hat. Aber unser Kind ist zum Beispiel so, das will halt ständig auf dem Arm. Du kannst nicht kochen, du kannst nicht putzen, du kannst nichts machen. Also,
du musst es ja machen am Ende des Tages. Du musst ja ein Essen
nee, so.
hinstellen.
Ich weiß, okay, wenn ich jetzt also wenn ich keinerlei Fremdbetreuung in Anspruch nehme und komplett alleine zu Hause bin, dann bedeutet das, dass ich hier 8 Stunden lang im absoluten Chaos und Dreck vor mich hinvegetiere und versuche zu überleben. Ist das jetzt dann irgendwie für irgendwen sinnvoll? Weiß ich nicht. Also ich finde, also ich habe jetzt so für mich das Fazit gezogen nach, also mein Kind geht jetzt seit 6 Monaten, 8 Monaten in die Krippe. Ist mit 6 Monaten in die Krippe gekommen, 4 Tage die Woche. Und ich würde sagen, dass man eben, dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob ein Kind fremdbetreut wird, sondern wie ein Kind fremdbetreut wird. Das heißt, es muss eine gute Fremdbetreuung sein. Das heißt, ein Ort, wo sich das Kind wohlfühlt, ein Ort, wo die Leute liebevoll mit den Kindern umgehen.
Ja, absolut.
Tatsächlich die erste Krippe, in der wir waren, die hat uns nicht gefallen. Und die, in der wir jetzt sind, da fühlen wir uns gut. Das ist wie eine Familie. Unser Kind geht da gerne hin. Natürlich gibt es auch mal Tage, da möchte das Kind irgendwie, weiß ich nicht, morgens uns nicht loslassen und dann aber abends will es auch gar nicht mehr mit uns nach Hause. Ne? Also ich meine, das ist halt auch, wie soll ich sagen,
Gefühlsachterbahn.
Kinder gehen ja auch durch verschiedene Phasen, nicht?
Ja.
Daher, aber also ich habe jetzt ja nicht das Gefühl, dass mein Kind einen schweren Schaden davon getragen hat und offenbar die französische Gesellschaft ja auch nicht. Und tatsächlich ist Deutschland ja auch in Studien, was Kindergesundheit und Bildung betrifft, nicht so top.
Habe ich gesehen, die Studie,
Wo
ja. Da war Frankreich, glaube ich,
ich mir
Platz
denke,
drei,
so,
oder?
ja,
Ihr wart
also ich
besser
merke auch
dabei.
schon, ich glaube in Deutschland, ich habe immer das Gefühl, so in Deutschland ist so ein bisschen dieses Bild so, unter 3 Jahren sind Kinder nicht in der Lage und sollten auf gar keinen Fall irgendwas lernen und am besten auch gar keine anderen Kinder erleben, weil sie wollen ja eh nur ihre Mama, so ein bisschen. Und ich höre auch immer in Deutschland dieses, aber die spielen eh nicht miteinander in dem Alter. Also mein Kind spielt den ganzen Tag mit anderen Kindern. Den ganzen Tag, die spielen miteinander. Und die da schon älter sind, die so zwei, drei sind, die spielen richtige Spiele, so Mutter, Vater, Kindmäßig. Also so ganz scheint es dann auch nicht zu stimmen, was einem immer erzählt wird. Ne? Deshalb, ja. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, klar, es ist toll, wenn ein Kind lange zu Hause bleibt bei einer liebevollen Familie und liebevollen Betreuung, aber es sind halt auch nicht alle Familien das Beste für das Kind, leider. Ne? Es gibt halt auch Eltern, die sind nicht so gut zu ihrem Kind und
Ja,
es
das
gibt
habe ich
auch,
auch schon erlebt, persönlich im Umfeld, ganz
ne, deshalb,
traurig.
also ich meine, ist ja auch, für Frauen ist der gefährlichste Ort das eigene Zuhause und ich glaube für Kinder vermutlich auch. Ne? Deshalb, ob es jetzt, also das so immer so zu verteufeln, finde ich auch fragwürdig, ja.
Ja, ich glaube, jeder guckt aus seiner eigenen Brille und jemand, der zu Hause Bullabü hat und das auch leisten kann und das auch wunderbar macht, der ist natürlich besorgt, wenn er hört, dass andere Kinder sehr, sehr viel früher woanders betreut werden. Ich verstehe sogar manchmal die Sicht, die Leute dann haben, wenn sie dieses perfekte Leben für sich aufgebaut haben. Aber ich finde, man sollte trotzdem immer sagen, es muss einfach jeder so machen, wie es für ihn richtig ist. Und wir hören einfach dauernd, wir hören jetzt mal auf, dauernd die ganzen Leute zu bewerten und die ganze Zeit schlecht zu machen. Und ich muss es jetzt an der Stelle auch mal sagen, es kommt von Frauen. Es ist
Ja,
überwiegend.
natürlich.
Eigentlich sind wir in einem
Natürlich.
Boot und eigentlich sollten wir uns unterstützen, mehr so Sisterhood und mehr so gucken, was braucht sie, was kann ich für sie tun oder wie kann ich vielleicht einfach nur zuhören und ihr dann ja auch damit ein gutes Gefühl geben und nicht, ja, also so wie du das machst, geht ja gar nicht und ich mach's besser. Das ist so schade. Das
Das
brauchen wir
ist
nicht.
total schade. Und also ich versuche so zu sein in meinem Umgang mit anderen Eltern, nicht nur Müttern. Ich versuche,
Schön.
auf Französisch gibt es das schöne Wort bienveillant, also wohlwollend, ist irgendwie nicht so die beste Übersetzung, aber ja, ich versuche wohlwollend, freundlich und positiv mit den Leuten zu sein. Und wenn die Leute stillen wollen, sollen sie stillen. Wenn sie nicht stillen wollen, sollen sie nicht stillen. Das gebe ich nichts an. Wenn sie ihr Kind mit 3 Monaten in die Krippe geben müssen, dann werden sie sich das auch gut überlegt haben. Ich habe immer das Gefühl, Deutsche denken immer, dass andere Dinge nicht genug durchdacht haben und irgendwie falsche Schlüsse gezogen haben. Nein, ich habe das sehr genau durchdacht und sehr lange geplant. Ich hatte lange Zeit darüber nachzudenken, wie ich meine Mutterschaft leben möchte und ich lebe die so, wie ich sie möchte. So. Und natürlich, wenn ich merke, dass mein Kind, wenn es meinem Kind wahnsinnig schlecht gehen würde, würde ich andere Wege wählen. Ne? Aber ich möchte nicht, dass das von vor allem fremden Menschen im Internet dann in Frage gestellt
Absolut.
wird. Ne?
Ja, das kann ich ja vielleicht zum Abschluss auch noch sagen. Das ist mir auch erst als ich diesen Post damals gemacht hatte, habe ich, glaube ich, auch nochmal erklärt, dass ich mein Kind halt schon diesmal vielleicht früher in die Krippenbetreuung geben muss, weil ich bin selbstständig und ich habe da keinerlei, ich glaube, ich kriege nicht mal Elterngeld. Also es ist halt, ich muss, während ich ein Baby habe, muss ich jetzt weiterarbeiten. Das heißt, ich
Ja,
versuche dieses
das ist
erste Jahr dem
schwer.
Kind irgendwie zu bieten, weil vorher geht es ja in Deutschland auch nicht so leicht, aber dann kam da so ein Spruch, glaube ich, habe die Person blockiert, die hat gesagt, ja, dein armes Kind, warum kriegst du überhaupt noch ein Kind, wenn du es nicht mal
Ja,
schaffst, 3 Jahre
dieses
hinter deinem Kind.
Argument.
Und das hat mich jetzt nicht so, im Rückblickend hat es mich eigentlich nicht getroffen, aber in dem Moment hat es mich geärgert, weil ich dachte, jetzt spricht mir derjenige die Kompetenz ab, nochmal Mutter werden zu können. Und
Absolut.
das fand ich
Das ist
richtig gemein.
grausam, sowas zu sagen. Ich habe auch schon so Sachen gelesen im Internet wie, wenn du dein Kind nicht stillst, ist das Körperverletzung. Wo ich mir so dachte, sowas zu sagen, sollte juristisch verfolgbar sein. Also
Also kannst du
so,
leider
wirklich.
teilweise nicht. Der Internet halten alles im
Böse.
rechtsfreien Raum und sagen da die bösesten Sachen. Und es ist halt, Mensch, also was soll denn das? Warum muss man? Und dann, wie
Warum
gesagt.
bekommst du überhaupt ein Kind, wenn du nicht stillen willst? Was hat denn das eine mit dem? Also, weil Kind haben bedeutet nur stillen, dann warum bekommen denn Männer überhaupt Kinder? Weil die stillen ja nicht.
Stimmt, ja. Muss man sich auch mal fragen. Ja, es ist
So.
vielleicht doch alles ein bisschen frauenfeindlicher, als ich gedacht habe. Du hast du recht. Und
Also
teilweise.
ich bin sehr feministisch und ich habe immer
Ja,
halt
das finde
diese,
ich auch
ne, ich habe da auch
schön.
meine Brille und ich finde halt, wenn man die mal aufsetzt, also was Frauen alles gesagt wird, das wird doch, also niemand würde jemals in Frage stellen, ob ein Vater ein Kind bekommen sollte, weil er arbeitet. So, würde jemand sagen, warum hast du überhaupt ein Kind bekommen, wenn du arbeitest?
Na, man würde ja auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, Glückwunsch, cool.
Das halt einfach nicht in Frage stellen, weil Männer gehen halt arbeiten. So, und
Ja, es ist bei
also,
uns
was
tatsächlich auch
genau.
so. Es ist wirklich so, ne? Es hat noch nie. Deswegen ist ja auch mal diese Diskrepanz zwischen, also zumindest in Deutschland, zwischen Mann und Frau, dass die Frauen halt doch ganz schön viel Ballast mit sich den ganzen Tag rumschleppen, weil sie haben die Care-Arbeit und die Hausarbeit und irgendwann noch die Erwerbsarbeit. Und der Mann hat gefühlt, und das ist nicht überall so, aber jetzt mal grob gesagt, der Mann hat nur die Erwerbsarbeit. So, und
Die ist
das.
leichter, es tut mir leid. Also in den meisten Fällen, also wenn ich zur Arbeit gehe, finde ich das leichter, als wenn ich mit meinem Kind zu Hause bin.
Total.
Muss ich
Es
sagen.
ist ganz viel Workload, den du
Also,
da hast mit einem Baby zu Hause. Und du musst gucken, dass du
ja.
überhaupt was trinken und essen kannst.
Richtig, das ist körperlich auch, ne?
Das
Das,
auch.
darüber reden Leute manchmal nicht. Das ist körperlich eine anstrengende Arbeit, auf ein Kind aufzupassen, vor allem ein
Ja,
Baby. Die
ja.
kleben an dir dran, die sind schwer, du bist ja noch von der Geburt verwundet. Du, keine Ahnung, kannst nicht essen, nicht trinken, nicht schlafen.
Kannst dich nicht frei bewegen und
Kannst du nicht frei
alles ist nichts
bewegen,
ist
ja.
planbar und dann mein Mann aber steigt ins Auto, hört seinen Podcast, trinkt seinen Kaffee in der Kaffeeküche, kann jetzt mal ganz
Mega.
salopp gesagt auf Klo gehen, wenn er gerade möchte und das ist so viel Freiheit, das wünscht sich die ein oder andere Mama jeden Tag von ganzem Herzen.
Also ich muss sagen, also natürlich, ich war traurig, als mein Kind das erste Mal so in die Krippe gegangen ist. Ich war
Ja, aber
traurig, aber
das
ich
ist
habe
das
mich auch so ein
Loslassen, das ist
bisschen,
normal.
es war auch, ja, ich war traurig, aber es war auch so ein krasses Gefühl so von Leichtigkeit, so mal wieder so, okay, ich kann gerade einfach frei draußen rumlaufen und
Wahnsinn,
ich
ne?
habe gerade nicht die Verantwortung für mein Kind, so, also klar, im letzten Schritt natürlich schon, aber so, da passt jetzt jemand anders drauf auf, der
Ja,
verantwortlich ist.
ja.
Und oder als ich dann wieder das erste Mal so zur Arbeit gefahren bin, ich muss teilweise relativ lange mit dem RER pendeln zum Unterrichten. Und dann, du sitzt da eine Stunde und du kannst deinen Podcast hören und so. Das ist für mich jetzt Me-Time, ne? So, weiß ich nicht, irgendwie alleine Metro fahren zu können und so. Und es sollte natürlich nicht die einzige
Fühle ich
Me-Time sein,
sehr.
ne?
Das fühle ich sehr. Ich habe ja da bald auch
Aber.
wieder gar keine Me-Time mehr, aber gut, ich bin resilient genug, um das auf jeden Fall hinzubekommen, denke ich. Trotzdem fühle ich das, einfach mal einen Podcast hören, einfach mal ganz kurz rausgehen, auch wenn es nur ein Spaziergang ist, einfach mal nur für sich selbst sorgen. Das ist
Ja,
so
das muss man
wertvoll.
sich dann halt, glaube ich, einfach, wenn du jetzt dann nicht die, wie soll ich sagen, das musst du dir dann halt bewusst nehmen. Da musst du halt
Ja.
sagen, so, ich gehe jetzt eine halbe Stunde alleine spazieren. So,
Ja.
das wird klappen. Ne? Aber das muss man sich dann halt bewusst irgendwie einnehmen. Also, das ist auch so mein größtes Learning aus dem Jahr, dass ich jetzt Mutter bin, ist so, es ist vieles möglich, man muss es aber halt anders planen. Zum Beispiel habe ich irgendwie ein Jahr lang voll wenig gelesen, obwohl ich eigentlich so gern lese, weil ich irgendwie immer, weiß ich nicht, dann abends zu müde war, dann hing ich nur am Handy und dann habe ich mir gesagt, nee, Jasmin, dann machst du halt nachmittags, sagst du halt zu deinem Freund hier, ich will jetzt 15 Minuten lesen. So. Oder jetzt manchmal lese ich einfach, wenn mein Kind neben mir auf dem Teppich spielt. So, das klappt manchmal, manchmal nicht.
Ja,
Aber ich, und
man
jetzt
sollte es
schaffe ich es wieder zu
versuchen.
lesen.
Ja,
Ja,
da habe ich auch
so.
angefangen vor einer Weile wieder und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen und das tut auch so gut für den Kopf, mal wieder in diese Welten zu
Ja,
tauchen, auch intellektuell sich
absolut.
wieder anders zu fordern. Ich kann das total
Ja.
nachvollziehen. Also ich glaube, um vielen Eltern da draußen Mut zu machen, es wird auf jeden Fall einfacher, wenn die Kinder größer werden. Und der eine sehnt die Zeit zurück, als sie noch klein waren, und der andere wiederum nicht. Aber es wird auf jeden Fall leichter. Und ich finde, wir haben es aber irgendwie verdient, auf alle Bedürfnisse zu gucken. Also, dass, ne, dass jeder irgendwie nicht zu kurz kommt. Das
es ist auch, glaube ich, kein Kind später stolz darauf zu sagen, meine Mutter hatte kein Leben und hat ihr Leben gehasst und war total fertig, mir zuliebe. Das würde kein Kind sagen.
So eine
Ich
Mutter
glaube,
hatte
jedes
ich
Kind.
tatsächlich. So eine Mutter hatte ich. Ne?
Und findest du das toll?
Oh, also eigentlich, sie ist ja jetzt in diesem Jahr tatsächlich verstorben, also vor ein paar
Oh,
Monaten.
es
Ja, alles,
freut
ja,
mich
ich danke
total.
dir. Ja, also rückblickend sage ich, ihr Leben war so schlimm, dass ich
Ja.
sogar verstehen kann, dass, wenn wir von so einem Seelenplan ausgehen, muss man nicht dran glauben, dass ich sogar verstehen kann, dass ihre Seele nicht mehr wollte. Weil wenn man
Nee.
einfach keinen Lebenszweck hat, überhaupt nicht, dann, sie ist auch viel zu früh gestorben, auch von jetzt auf gleich, gar nicht nachvollziehbar irgendwie, dass ich so sage, ja, wenn ich mich jetzt in ihr Leben versetze, ich kann es verstehen, dass es dann jetzt irgendwie jetzt auch gut war, dass es,
Ja.
ihr Leben war ein einziges Aufopfern und wir haben es alle nicht gewollt, ne, aber,
Ja, noch dazu, wenn man sich mal. Genau, und ich glaube, dass das doch eigentlich niemand möchte. Man möchte doch, glaube ich, als Kind wissen, dass die Eltern gerne die Eltern waren, die sie
ja.
waren und glücklich waren.
Ja.
Also,
Und auch
das,
erfüllt
also.
dein Vorleben, dass sie einem auch,
Absolut.
ja.
Und da habe ich auch Glück. So, also meine Mutter war immer berufstätig, also zumindest ab meinem Bewusstsein. Ich glaube, die ersten 3 Jahre wahrscheinlich auch nichts, weil es in den 90ern gab es jetzt auch nicht so Krippen oder so. Aber meine Mutter war immer berufstätig.
Ja,
Meine
cool.
Mutter hat auch immer gelesen. Und deshalb, also ich war da stolz drauf als Kind. Ich wusste schon, dass das nicht selbstverständlich ist, weil ich, wie gesagt, ich komme vom Dorf und die meisten Mütter da waren Hausfrauen, aber ich fand das toll, ich fand das cool.
Hat's dir
Und
vorgelebt.
absolut. Und hätte meine Mutter einmal im Jahr gesagt, ich fliege jetzt eine Woche nach Südamerika und genieße mal, ich hätte es cool, ich hätte das nicht ihr übel genommen. Weißt du, ich meine?
Ja.
Und ich habe auch meinen Eltern, die waren auch, wenn die mal abends ausfahren, das habe ich denen doch nicht übel genommen. Ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt als Kind. Das war halt einfach so, ne? Und also ich habe auch keine gute Beziehung zu meiner Mutter, das sind aus anderen Gründen, aber diese Sachen würde ich ihr niemals zum Vorwurf machen.
Ja,
Also
ja.
daher.
Ja, vielleicht können wir so als Abschluss für uns sagen aus der Folge, dass man, ja, wir haben so viele tolle Sachen festgestellt, dass man vor allem andere nicht so stark bewertet, dass man ein bisschen mehr supportet, auch sein Umfeld, und dass man aber auch guckt, dass alle irgendwie in der Familie ihren Platz haben, wo sie glücklich sein können und nicht irgendwelche Rollenbilder erfüllen, nur weil das
Absolut.
erwartet wird. Und vielleicht ist Frankreich in diesem Punkt, auch gerade was den Feminismus angeht, ein bisschen stärker als Deutschland. Aber vielleicht irre ich mich gerade auch und ich kenne einfach die ganzen Strömungen nicht gut genug.
Ich würde sagen, dass der Feminismus hier, also nur noch zum Abschluss, der Feminismus hier ist radikaler, was ich so aktuell sehe. Und gerade was das Thema Mutterschaft betrifft, ist da viel mehr Debatte im öffentlichen Raum. Das heißt nicht, dass alle Frauen hier ultra unabhängig von Männern sind und so. Es gibt natürlich auch hier Männer, die nichts im Haushalt machen und so weiter.
Ja.
In Paris ist man natürlich auch nochmal in einer anderen Bubble. Ne? Hier sind viele sehr aufgeklärte Eltern, sehr moderne Eltern und so weiter. Ich glaube, wenn man jetzt aufs Land geht, ist das auch nochmal was anderes.
Ja.
Aber ich finde, dass Frankreich auf jeden Fall bei manchen Dingen Deutschland ein Vorbild sein kann. Aber hier ist natürlich auch nicht alles rosig. Hat jetzt keine Zeit mehr, es anzusprechen, aber zum Beispiel gibt es immer in Frankreich auch noch viele Leute, die sehr alte Schule sind und die teilweise ihren Kindern noch den, ne, so einen Klaps auf den Po geben und so Sachen. Ne? Das finde ich natürlich nicht gut.
Gibt es in
Genau.
Deutschland sicherlich auch. Also haben wir ja vorhin schon mal eingangs.
Ja,
Das
man weiß
weißt du
immer nicht,
nie,
was
was
machen die
hinter
Leute zu
verschlossenen.
Hause und was machen sie in der Öffentlichkeit. Und man kann ja auch, ich sag mal, psychische Gewalt ist ja auch nicht besser. Ne? Es gibt auch dann Leute, die haben ihr Kind vielleicht nie geschlagen, aber schrecklich psychisch misshandelt. Ne? Ich glaube, aber das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes Thema.
Also ich kann dir auf jeden Fall nur sagen, Deutschland ist da auch nicht perfekt. Und ich bin gerade sogar in meinem eigenen Umfeld damit konfrontiert. Bin gerade auch ein bisschen sprachlos. Also das macht auch nicht Halt vor Stadt-Land-Gefälle. Also es ist überall und das menschelt
Ja.
einfach, würde ich sagen.
Menschen sind auch letztlich überall Menschen, ne?
Ja,
Und ähnlich. Und
ja.
das ist wie mit, weißt du, Alkoholismus zum Beispiel gibt es ja auch in allen Schichten, überall. Man
Ja,
sieht es überall,
total.
arme Leute, reiche Leute, gebildete Leute, das kann alle betreffen. Und Gewalt oder sexueller Missbrauch und so gibt es halt auch überall, ne? Deshalb Leider, ja. Leider.
Ja, also es macht einen manchmal ohnmächtig, aber ich glaube, man muss sich auch auf die guten Sachen in der Welt konzentrieren. Die sind ja auch alle vorhanden. Also gut und schlecht ist ja mal so irgendwie Bestandteil vom Ganzen, ne? Und man muss einfach jeden Tag eine Seite wählen, denke ich mir. Worauf fokussiere ich mich?
Richtig. Und es gibt ja auch kein perfektes Land. Es gibt
das habe ich ja auch
Stadt.
Schon festgestellt. Ne? Auch wenn sehr, sehr viele immer nur Dänemark loben und Skandinavien, und die machen auch sehr vieles echt toll. Aber da kann man auch gerne meine Folgen mal hören. Also ich habe auch mit der Marion von dem Kanal Meermond auch schon über Dänemark gesprochen. Wir haben auch Sachen erlebt, die nicht so gut liefen. Also gerade Inklusion oder Unterstützung, wenn man da halt mit einem etwas, wie sagt man, ein Kind, was beschränkt ist, da ist es eben nicht in Dänemark so einfach. Und nicht alles ist immer nur Gold, was glänzt.
Ja,
nicht
alles rosig.
Genau. Also,
und das in Dänemark habe ich auch gehört, dass Rassismus ist da auch nicht so, auch relativ vorhanden viel. Und
ja, die sind ja stolz auf ihre Migrationspolitik. Dass, also es ist nicht alles überall nur 100% perfekt. Und man muss einfach am Ende gucken, wo fühle ich mich wohl, klar. Und das, ich meine, für mich wäre es allein vom Wetter da oben, glaube ich, langfristig. Also so viel da auch toll läuft, und ich finde auch wirklich vieles da toll, was den Kindern geboten wird. Aber ich glaube, ich würde irgendwann depressiv werden vom Wetter. Und ich
ja, das
neige ich einfach dazu.
Die Leute sind auch da nicht so zugänglich, ein bisschen kühl und
Absolut, ja.
Aber ich kenne das, ich habe auch immer dieses, oh, Schweden oder so, aber ich glaube, das ist dann auch nicht, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Nein,
und
es ist nirgendwo perfekt. Du musst einfach deinen Ort finden, wo du deine eigene Bubble dir kreierst und wo du gut durchkommst. Und am Ende, hast du ja vorhin auch schon gesagt, wenn man halt ein Kind hat und einen Partner hat und man ist fest installiert, dann kann man halt auch nicht die ganze Zeit sagen, ich gehe jetzt mal einfach dahin, sondern die Verantwortung ist zu groß und die Verbindlichkeiten sind einfach da, ne? Und woanders nimmt man seine Themen ja auch mit. Also ich kann jetzt nach Spanien gehen, weil ich denke, ich bin den ganzen Tag glücklich, wenn die Sonne nur scheint, aber da habe ich die gleichen Themen wie hier, so mit mir selber.
Ja. Und am Ende muss man halt dann auch in Spanien arbeiten gehen und liegt nicht den ganzen Tag am Strand, leider. Ne?
Genau.
So
ja,
wie im Urlaub.
Die gehen ja gar nicht so viel in den Strand, die Leute, die dann tatsächlich da sind, sondern ich glaube, das haben wir jetzt gut zusammengefasst, oder? So. Also ich bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke. Sehr interessant.
Ja, ich fand es auch sehr schön, den Austausch mit dir, und habe jetzt nochmal ein deutlich positiveres Bild auch von Frankreich. Aber vielleicht ist auch der Feminismus, der mir gefällt, dass das nochmal, du hast ja da auch einen Podcast, ne, einen ganz neuen, dann kannst du vielleicht auch nochmal...
Ja, Café Contraire, ja. Wir sind gerade ein bisschen in der Sommerpause, aber es sollte bald wieder weitergehen, hoffe ich.
Ich kann
Genau,
ja
da
den
sprechen
auch noch
wir auch.
verlinken.
Ja, genau, da geht es so ein bisschen. Also wir sind drei deutsche Frauen, die lustigerweise alle in Paris leben und sprechen über Feminismus jetzt. Nicht nur deutsch-französischer Vergleich, aber das spielt natürlich auch immer mit rein.
Ja.
Genau, weil das ist auf jeden Fall auch ein Herzensthema von mir, Feminismus. Und
Voll.
gerade die Mutterschaft hat mich nochmal feministischer gemacht, glaube ich. Ja.
Ja, super. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht die nächsten Jahre. Ich werde dich weiter brav verfolgen.
Ja, danke, dass du schon so lange dabei bist.
Ja, ich mag ja Frankreich auch gern. Das hat mich ja auch immer, war immer so ein, weiß nicht, das ist irgendwas, was zieht mich da irgendwie hin? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Vielleicht, weil ich in der Schule Französisch hatte oder jetzt auch so grenznah wohne.
Dieses Frankophil, ne? Das Wort
Ja.
ist dann, ich habe Frankreich schon immer gelebt, schon als Kind im Urlaub, und ich fand die Sprache immer schön. Und ich habe auch Verwandte, die ich nicht mal wirklich kenne, die nach Frankreich ausgewandert
Ach,
sind, schon vor in anderen Generationen. Keine Ahnung, irgendwas ist einfach in dem Land, was mich hier halt hält. Und ich weiß, ich habe auch keine Lust auf Deutschland. Also immer wenn ich in Deutschland bin, das ist mal ganz nett, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, wieder da zu wohnen. Aber
ja, und ich war auch noch
vielleicht.
nie, ich habe auch noch nie gedacht, oh, ich will nach Italien. Oder es gibt ja wirklich diese klassischen Urlaubsländer, wo man einfach immer wieder hin muss. Ich habe immer eher gedacht, ich will Frankreich und nicht Italien. Das ist so witzig und ich kann es mir gar nicht erklären, obwohl Italien sicherlich auch mega cool ist, aber
Ich glaube, was Auswandern betrifft, ist Italien noch mal sehr kompliziert.
also
Die
ich
Administration ist,
da
glaube ich, noch mal eine andere
gar keine
Art von
Frage.
Hölle.
Also ich glaube, Frankreich ist deutlich organisierter unterwegs
Ja,
und ja, also
ja.
nee, das hat
Deshalb,
mich
ja.
deswegen, diese Urlaubsidylle, die Italien verströmt, ist nicht der Alltag. Und das
Ja,
weiß
nein,
ich
gar nicht.
definitiv ganz genau. Und deswegen hätte es mich auch nie dahin
Ja.
gezogen. Und trotzdem höre ich mir natürlich gerne an, wenn Leute das positiv mir erzählen möchten.
Ja,
Genau, nee,
verstehe ich.
aber ja, ich danke dir auf jeden Fall trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr,
Sehr
sehr, sehr
gerne.
spannender Austausch. Und ich hoffe, es hat allen auch gefallen, die zuhören.
Ja,
werden dann.
schön,
Ja,
danke dir.
ja, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch Bonne Journée und heute noch einen schönen Tag. Und wenn wir jetzt dann gleich aufhören, frage ich dich noch mal so ein, zwei Sachen off-phone, off-cam. Genau, und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat allen gefallen.
Tschüss.
Tschüss. Das ist jetzt eine vergleichsweise lange Folge geworden. Es tut mir auch leid. Ich hoffe, ihr konntet bis hierher folgen. Und wenn ja, freue ich mich total. Deswegen mache ich den Abschluss jetzt kurz. Ja, bitte abonniert doch den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die nächste Folge ist ganz sicher wieder mit vielen guten Schlaftipps für euch gespickt. Und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne auf meiner Website unter scheidsli.de unter dem Kontaktformular. Und ich freue mich natürlich auch immer über 5 Sterne auf Google. Ich sage es euch an jeder Folge, das hilft mir einfach auch ein bisschen von Eltern gefunden zu werden, die einfach total lost sind in dem ganzen Schlafgame. Und alle Links auch zu der lieben Jasmin und wo man sie finden kann, findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass es euch gut geht und bleibt fit, gesund und schlaft gut. Tschüss!